Dann startet es hier ja immer gleich.
Ja.
Hannes Tretschke heute am Apparat mit.
Frank-Lothar Lange.
Unglaublich. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es nur Frank, wie die Leute zu dir sagen, weil du schreibst immer bei WhatsApp nur Frank.
Ich schreibe eigentlich nur Frank und dann irgendwann, ich glaube, das war Käthe, das war die Managerin von Sido und die hat angefangen mit Fralo. Und dann ging das von Sido zu Tokyo Hotel. Und irgendwann war ich nur noch Fralo. Aber ich würde jetzt niemals mit Fralo schreiben, mich unterschreiben oder mich nennen. Aber das hat sich dann einfach so fortgesetzt. Und irgendwann war es soweit.
Und dann haben wir die Flughöhe schon, gell? Für die Leute, die im Video zuschauen, sehen hinter mir hier Taylor Swift, Lady Gaga. Witzigerweise, Lady Gaga haben wir eine gemeinsame Bekannte. Snoop Dogg hast du mir zu Weihnachten geschickt als E-Mail.
Ja.
Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie wir zusammenkommen. Also ich war auf deiner Webseite, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Ist alles irgendwie weit untertrieben. Also ich würde sagen, du bist schon, also ich weiß gar nicht, ob Europa reicht, aber ich würde sagen, bei den Musikern schon ein richtiger Starfotograf. Einer der erfolgreichsten auf jeden Fall.
Ja, also ich bezeichne mich immer ein Fotograf, der Stars fotografiert hat. Wie Silvi sagte, ich bin der Erfinder des Imposter-Syndroms.
Ja. Ja. Das habe ich auch schon festgestellt, auch schon im Voraus. Wenn man die Silvi im Hintergrund auch lachen hört, die Silvi ist deine Frau, die hört unweigerlich dazu, ohne Silvi
geht nichts. Genau.
Ja.
Ohne Silvi geht gar nichts. Und klar, mit der Zeit sind dann einige Leute zusammengekommen, was für mich immer so super interessant war, die Leute kennenzulernen, wo sie noch gar nicht berühmt waren,
ja,
noch jung waren. Und wo manche gesagt haben, ach, der wird doch nix, wer braucht denn sowas? Und Jahre später geht so die Post ab.
Und da kommt eben die gemeinsame Bekannte hier hinter mir, Lady Gaga. Bei den Discos ist es so, ich war ja viel als DJ unterwegs, bevor es mit der Werbung losging. Und bei den Discos ist es so, da musst du immer Deals machen. Also mit Sony zum Beispiel, da kriegst du einen Star, den kannst du buchen, musst du natürlich ganz normal bezahlen, aber die sagen dann auch so, ich schicke dir noch jemand Jungen mit für eine Promotour.
Ja.
Und da hat es geheißen, kommt wieder so eine junge Blonde aus England mit und wir wieder so, oh ey, will ja auch keiner in der Disco, ne? Also ja. Will keiner sehen. Und dann ging die ein, also Deal, weiß ich nicht, 2500 Euro, ein bisschen Anfahrt, ein bisschen Hotel. Und dann ging die auf eins mit Pokerface eine Woche vorher.
Wow.
Und die kam noch ganz klein, nur Mercedes Vito, ein Security, hat mit uns gesoffen, wir sind da früh um 6 an der Bar. Und dann hat die einen Abflug gemacht.
Ja. Yeah. Ja, ich habe die erste Mal fotografiert, da war die Vorprogramm von Pussycat Dolls. Hm. Danach kam Queensberries, die deutsche Gruppe, damals so ein Format Sat.1, ja, wo dann immer so Gruppen zusammengestellt
sind. Genau. Also war das hier, Popstars?
Ja, glaube ich, war Popstars, kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Und dann als erstes Lady Gaga. Und dann bei dem Konzert, da merkst du schon, dass so richtig viel Power auf der Bühne ist und das Publikum hat auch sofort reagiert und ging dann steil. Und wir, Silvi und ich waren dann wieder hinter der Bühne und auf einmal steht die neben uns, spitterfasernackt, Haare alle klätschig und hatte nur so eine Netzstrumpfhose an. Die Roadies gingen vorbei, was war der alles scheißegal. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was machst du jetzt? Ne? Drückst du jetzt ab? Fragst du dann? Und dann in dem Fall habe ich erst gefragt, ob ich mal eben ein Foto machen könnte. Und da hat sie gesagt, nee, lieber nicht, die Haare würden nicht richtig liegen. Ja. Und dann habe ich dann immer, denke ich darüber nach, ob das richtig war. Nur, wenn du irgendwann mal dich überkreuzt bist mit zum Künstler oder mit dem Management. Ne?
Ja, vor allem mit der Branche.
Ja, du triffst ja denjenigen, willst du ja wieder treffen. Ich hatte ja hinterher dann noch eine tolle Fotosession mit ihr in Köln. Da musst du echt aufpassen, dass du keine verbrannte Erde dahinter lässt. Ne?
Ich glaube auch, dass das schon auch Teil des Erfolgs ist. Weil, also wir haben uns in Düsseldorf getroffen, weil sich den Tiger Award eingeholt hat. Da hat Frank Heim mir geschrieben, dass eine Ausstellung ist. Und da haben wir uns kurz getroffen, hast du mir schon ein paar Sachen erzählt. Und auch da habe ich schon gemerkt, weil du gesagt hast, das ist ja dann 20 Jahre Tokyo Hotel auf der Waldbühne in Berlin. Und da habe ich schon gemerkt, dass du da auch sehr, du gibst denen sehr einen privaten Raum so, ne? Du bist ja eher zurückhaltend und du schreibst es da nicht hin und sagst, Bill, Tom, da ging es ja um Tokyo Hotel. Ihr könnt euch noch erinnern, wir haben gerade auch ein Bravo-Cover angeschaut. Ich habe euch da mal fotografiert, das würdest du nie machen. Ne? Du warst da immer eher, gibst den Leuten ihren Raum und dann ist es natürlich auch angenehm, ne?
Richtig, ne? Und dann ist er auch in der Branche aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja.
Ja, also damit musst du einfach leben, ja. Weil du bringst ja dann, sagen wir mal, bei der Fotosession mit Tokyo Hotel, da bringst du ja dann die Bravo mit oder vielmehr wegen der Bravo läuft das Ganze und die haben dann eben eine super hohe Auflage und können dich nach vorne pushen und wenn Jahre später, klar, wenn man sich mal über den Weg läuft, gibt immer noch welche, mit denen ich eigentlich gut verbandelt bin, mit HB von Scooter zum Beispiel, mit dem Rammsteiner war das auch mal damals so. Er ist genau hinter dir.
Hinter mir ist er, ja,
genau.
Das ist ja, also ich glaube, also die ersten 5 Minuten, die reichen jetzt auch, dass wir die Leute jetzt, glaube ich, auch 3 Stunden zuhören lassen können. Die Top 5 Telefonnummern in deinem Telefonbuch. HP Baxter haben wir schon mal.
HP Baxter haben wir schon mal. Da müsste ich jetzt weiter überlegen. Ich glaube, ich hatte mal Richard von Rammstein und ich hab gar nicht mehr so viele drin. Weil,
Lea.
Ja, hatte ich genau, ja, genau, Sido hatte ich mal.
Mensch, Sido habe ich witzigerweise, manchmal habe ich ja so einen lustigen Moment, dann schreibe ich denen einfach eine DM, ob sie meinen Podcast wollen. Sido habe ich geschrieben.
Okay.
Aber natürlich keine Antwort bekommen. Was heißt natürlich?
Aber man muss ja an Käthe schreiben, die gebe ich dir später.
Schön.
Die Adresse, ne, dann läuft das über Käthe und auch mega unterhaltsam. Also die Fotosessions mit Sido, die waren immer spitze. Ja, und dass der sich so lange gehalten hat. Ich hatte nur die ersten Fotos, waren glaube ich 2004, 2005. Und
Genau da springen wir jetzt mal hin. Lass uns mal ganz am Anfang springen. So, jetzt kommt ein Frank-Lothar Lange, kommt auf die Welt. Dann muss der irgendwann in die Schule gehen wahrscheinlich.
Ja.
Hilft ja nichts.
Also Grundschule abgeschlossen.
Sehr gut, sehr gut. Mensch, das ist ja schon mal. Oh, ja, das
habe ich heute Morgen auch gedacht, ne? Dann AB, da musste ich aber in die Nachprüfung, da will ich nicht weiter drauf eingehen, weil das ist auch eine längere Geschichte. Dann war ich bei der Bundeswehr 15 Monate, bin unter anderem von den Amerikanern ausgebildet worden, weil ich mich so um spezielle Geschosse gekümmert habe. Da wollten die mich schon als Ausbilder haben, habe ich aber gesagt, nee, ich möchte aber gerne studieren, ja. Und dann habe ich gejobbt bei meinem Schwager, der hatte eine Druckerei. Dann bei meinem Bruder, der hatte eine Speditionsagentur. Dann hatte der auf einmal Probleme mit der Firma. Und ich wollte eigentlich immer Fotograf werden.
Ja, schon immer?
Schon immer. Eigentlich schon ab 15. Lebensjahr. Ne? Da habe ich meine AE1 bekommen. Die habe ich auch noch lange. Habe ich auch die ersten Jobs mit fotografiert. Amateurkamera. Ja, Kamera, scheißegal. Aber egal, anderes Thema.
Wir haben ja alle die Beste in der Hosentasche.
Ja, genau. Ne? Und warte mal, jetzt ganz kurz den Faden wiederfinden. Genau. Dann bin ich mit meinen Fotos. Mein Bruder kannte einen Chef von einer Werbeagentur in Düsseldorf, Rainer Brüers. Und dann bin ich mit meinen Fotos, die ich für toll hielt, bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Fotografie studieren. Da muss man eine Mappe vorlegen mit 20 aussagenkräftigen Fotos. Und damals gab's in Essen ganz berühmte war Otto Steinert, ganz berühmter Professor, und in Dortmund Bahnwalter. Ich wollte dann gerne in Essen studieren und er hat sich die Fotos angeguckt und er hat gesagt, also er hätte schon lange nicht mehr so schlechte Fotos gesehen. Ja.
Und warum beginnen die Geschichten immer so?
Ja, ich weiß es nicht. So. Also ich habe auch überlegt, er hat das...
Die scheiß Werbeagentur Fuzzi.
Ja, aber er hat das wirklich nett gesagt und er hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, Frank. So haben wir so ein paar Themen besprochen, was man jetzt so fotografieren könnte, auch mal so eine kleine Reportage und so weiter. Und du kommst jetzt jeden Monat einmal vorbei, ja, und dann arbeiten wir an deiner Mappe und in einem Jahr ist deine Mappe fertig. Gesagt, getan. Dann habe ich eine Serie über Zoo, dann eine Porträtserie und ich war 5 Tage mit Truckern in England. 5 Tage. Sollte erst 1-2 Tage sein. Ich hatte nur Wäsche für 2 Tage mit hinterwandelt 5 Tage. Aber eine ganz tolle Erfahrung, ja. So, gesagt, getan, nach einem Jahr hatte ich die Mappe fertig. Dann habe ich mich in Essen beworben. Da musste man auf einmal zur Aufnahmeprüfung zeichnen. unter anderem auch Fotos, aber auch Zeichnen. Zack, bin ich nicht angenommen worden, habe ich mich in Dortmund beworben. Da gab es, glaube ich, 500 Bewerbungen, 70 sind genommen worden, bin genommen worden.
Dann müssen wir mal Glück haben.
Und dann bei Pan Walter und diese Vorlesungen waren legendär, weil das war so ein Professor alter Stil, weißer Bart, weiße Haare, Hut, Arsch.
Bei Beide Steiner ist ja auch eine Legende.
Ja. Tierisch laut, dauernd am Schimpfen, die Leute auch persönlich beschimpft, die Bilder durch den Saal geschmissen. Udo, behalten Sie das, ich schreibe Ihnen mal eben auf die teuren Abzüge. Üben im roten Filzstift. Geile Zeit.
Das muss man auch mal sagen, gell, weil das finde ich ja ganz spannend. Das hatte ich gestern auch mit Andrea. Man kann sich es ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also wir reden ja von Film und dann reden wir von, man muss es entwickeln lassen und wir reden von, jetzt muss ich die Auszüge bezahlen. So, weil ein sehr lange Bekannter von mir ist Daniel Biskup, auch ein richtiger Starfotograf im piratischen Bereich, ja. Augsburger. Und der hat damals bei Welpe, war der Postbote, ähnliche Geschichte, ne? Also auch reingerutscht so. Und lebt auch heute noch in Augsburg, habe ich erst vor kurzem getroffen. Und da habe ich das noch live mitgekriegt, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Da gab es immer einen in Lechhausen, Augsburg-Lechhausen, das war neben Weltbild. Und der hat ihm das nachts immer gemacht, wenn er dann die Merkel fotografiert hat oder den Schröder oder wen auch immer, hat ihm dann schnell die Abzüge über Nacht gemacht. Für ein Schweinegeld, 20 Mark der Abzug oder was. Und für das, dass du ja auch nicht wusstest, ob es gut ist, ne?
Ja.
Das hast du dann gesehen mit der Abzugdauer.
Ja, richtig. Und du hast ja dann damals im Monat 300 Mark an Material durchgeschossen, ja. Und der wollte dann immer 24x30 Abzüge haben, aussagekräftige Abzüge jeden Montag, ne? Dann gab es immer wieder ein neues Thema, dann hatte es noch andere Professoren, die waren dann eben mit freien Themen, Typografie, Fotografie, Geschichte, war eigentlich eine tolle Zeit, ne? Aber ich habe ja dann immer nebenbei beim Werbefotografen erst Volontariat dann assistiert, ja, so richtig Still-Life. Weißt du, der hat so Bier fotografiert und dann mit so einer Sauerstoffleitung von hinten rein. Dann hat er Eierschaum geschlagen, dann kam auf das Bier kam Sprühverband, dann den Eierschaum drauf und alles so Sachen gelernt, ne? Und irgendwann gab es einen Bravo-Fotograf und er hatten eine gemeinsame Bekannte. Und dann war ein Bravo-Fotograf im Ruhrgebiet in Dortmund und er brauchte einen Assistenten. Und dann rief die Bekannte bei dem Werbefotograf, wo ich war, rief an und sagte, hier, ich bin hier gerade mit dem Musikfotografen und der braucht einen Assistenten. Hast du vielleicht jemanden? Und dann guckte er mich so an und ich hab so abgewunken, weil der war unterwegs mit einer Balka Blitzanlage, null Ahnung. Da absolut.
Kommt der Imposter schon wieder raus?
Ja.
Kann ich nicht.
Nee, kann ich nicht. Aber kann ich auch wirklich nicht. Und ich sag so von hinten nein und er, ja, der kommt morgen.
Der macht das.
Und legt auf.
Das ist dein Mann.
Ich sag, bist du eigentlich bescheuert?
Aber was für ein wichtiger Wendepunkt, oder? Ja. Bis dahin ist er Kampf, oder? Bis dahin war es ja Kampf, da Assistent, hier Assistent, überall durch sich durchgekämpft.
Ja, ich habe mich aber eigentlich wollte dann studieren, wollte so Kunstfotograf werden. Oder damals war so die Bibel, so der Stern. Ja, da waren wahnsinnige Stories drin, Fotostrecken. Wollte so Sternfotograf oder Zoom, so mehr Kunst, Werbung, ne? Deshalb beim Werbefotografen assistiert, ne? Gut, war jetzt Still Life. Der hat dann Menschen auch so fotografiert wie Still Life. Der war natürlich ein bisschen tot, ja. Aber er hat eigentlich das immer ganz gut gemacht. Er hat ja sehr viel gelernt. Der Alf Bees, ne, werde ich nicht vergessen. Da habe ich so mal ein Rüstzeug bekommen mit Lichtsätzen, ja. Egal. Und dann bei dem Musikfotografen, er sagte, kannst du dann heute Nacht die Gebrauchsanweisung für die Balkanlage? Ja, dann nächsten Tag bin ich da aufgeschlagen, war in der Dortmunder Westfalenhalle. Tom Petty, B-52, Chicago, will sie alles nicht sagen, aber damals...
Chicago schon, Sipska-Stars.
Ja, angesagte Gruppen. Und dann habe ich dann aufgebaut, mehr schlecht als recht. Und Frederik Gabowitsch war A, sehr berühmte Nummer als Musikfotograf und B, ein toller Lehrmeister. So fing das an. Und als ich da heute so drüber nachgedacht habe, musste ich an so einem Hotel in Berlin, wo wir immer waren. Und da war ein großes Fenster und das ging in so einen Innenhof. Und da war so eine glatte Mauer und da war ein Felsspalt. Und da wächst eine Birke. Und die hatte schon so einen Stamm. Und weil ich mich ja so für Bäume interessiere, für Wälder. Und dann weiß ich ja, die Birkensamen, die fliegen durch die Luft. Und irgendwo bleiben die dann liegen und können nichts mehr ändern. Ja, die können nicht wegkrabbeln, die können nicht weiterfliegen, wenn kein Wind kommt. Dann dachte ich, mein Gott, die Birke hat jetzt die absolute Arschkarte da an dieser Wand und macht das Beste drauf. Da dachte ich, ja, so war das ungefähr. Also ich wollte ja, da bin ich dann einfach gelandet und hätte nie gedacht, dass das sich durch mein ganzes Leben zieht.
So, jetzt hast du ja scheinbar einen guten Job gemacht an dem ersten Shooting, weil es muss ja irgendwie, jetzt geht die Reise weiter mit der Bravo, oder?
Genau, es ging dann die Reise so weiter und ich
habe. Bist du dann bei ihm geblieben als Assistent, oder?
Also er war ja Münchner Fotograf, er hatte in München die Assistenten, da habe ich zwar auch mal assistiert, aber wenn er im Ruhrgebiet war oder auch hinterher mal in Hamburg, habe ich ihm dann assistiert. Und ich habe ja studiert und da hat man ja dann so die Nase was höher, ja, und so, wenn man an der Uni dann gefragt worden ist, ja, was jobbst du denn so? Ja, ich job dann, also ich assistiere bei einem Fotografen. Ich hätte damals niemals Bravo gesagt, ne? Das war ja Geo Stern, das war ja jetzt so meine Nummer. Und dann, wie ging das dann weiter? Ach so, dann waren wir beim WDR, ein ganz großer Knackpunkt in meinem Leben. Und
über die Uni, oder?
Nee, weil ich da mit dem Fotografen immer beim WDR war, damals bei der Sendung Bananas. Wird dir nichts sagen, aber vor den Musikvideos haben die immer im Studio einen mega Aufriss gebaut. Felder. Ganz große Aufbauten. Rolf Spinnratz, der Regisseur. Also wirklich geniale Schnitte. Und dann kamen die Gruppen Elton John, Phil Collins, alle so kamen
Pop,
da.
The Pops quasi, wie los. Ja.
Kamen alle hin. Und dann wird das immer geschnitten. Zwischendurch waren immer so 2, 3 Comedians. Herbert Fuchs, Olivier Pascal, ne? Hans Herbert. Und da waren dann eben noch ein paar Kölner Fotografen. Dann der Frederik Gabowitsch, der Musikfotograf. Und dann war ich da ein paar Mal gewesen. Und irgendwann ließ er mich mitfotografieren. Ja. Hier bei einem Konzert weiß ich noch ganz genau. Ich war Canon-Fotograf. Der hatte Nikon. Drückt er mir seine Kamera in der Hand und sagt, du gehst jetzt, das war hier wieder in der Domuniversalina, du gehst jetzt hier bei dem Ozzy Osbourne, gehst in die Garderobe und machst ein paar Fotos. Ja, ich dachte, ich gehe da jetzt ja nicht rein. Ne, also das war überhaupt nicht mein Ding gewesen. Ne? Du gehst da jetzt rein. Ne, der klopft an die Tür, ging weg, Tür ging auf. I'm Frank from Bravo Magazine. Du liest mich rein, Ozzy Osbourne, so ein Indianerschmuck. Und dann gepostet für die Kamera, ne? Nie erfahren, was aus den Fotos geworden sind. Sind ja wahrscheinlich alle unscharf und so weiter, ne? Aber so ging das dann langsam los. Dann ließ er mich das Publikum fotografieren. Dann konnte ich so Live-Fotografie mitmachen. Und dann habe ich den WDR-Pressechef mal irgendwann angerufen, habe gesagt, ich bin ein Student an der Fachhochschule in Dortmund und bin mit dem Musikfotograf als Assistent dort gewesen. Könnte ich denn da auch mal selber fotografieren? Ja, dann kommen Sie doch mal vorbei. Wir waren direkt bei du. Dann komm doch mal vorbei, dann zeig doch mal ein paar Fotos. Ja, dann bin ich da vorbei, hab ein paar Fotos gezeigt, dachte, ja, du kriegst von mir einen Fotopass.
Das war sowas wie ein Presseausweis quasi.
Ein Presseausweis, ne? Und da waren ja jetzt nur 3, 4 Fotografen noch aus dem Kölner Raum, so Agenturfotografen. Und dann bin ich dazu, bin natürlich argwöhnisch beäugt worden. Und dann habe ich fotografiert. Und ich habe natürlich beim Gabowitsch mitbekommen, dass der immer speziellen Blitz aufgebaut hat, die Künstler gefragt hat und dann ne, spezielle Fotos in irgendeinem Hintergrund gemacht haben. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich Plattenfirmen angerufen und habe gesagt, hier, ich habe hier Helen Schneider fotografiert. Ach ja, schicken Sie mal vorbei. So, 2 Tage später kam Anruf, ne, alle mit dem Telefon noch zu Hause gewohnt, Telefon hing noch an der Wand. Ja, hallo, ne? Ja, hier ist die Wea. Wir haben ja deine tollen Fotos bekommen. Wir würden gerne 4 kaufen. Wie teuer sind die denn? Ja, null Ahnung.
Keine Ahnung.
Null Ahnung.
Wie? Also du hast die quasi proaktiv fotografiert und dann hast du es hingeschickt und hast gesagt, genau, ich euch anbieten.
Genau, so habe ich das gemacht. So 2, 3. Null Ahnung. Ich sag,
kein Internet. Niemand, den man anrufen kann. Ja. Aber hier, den Ding muss man anrufen, oder? Den anderen Fotografen hast du angerufen, oder wie hast du?
Den Gabowitsch? Ja. Nee, den habe ich nicht angerufen, weil da dachte ich, ne, der war, ich weiß ja, dass so Bravo-Fotografen untereinander, die waren alle so stutenbissig.
Ja, ja, klar.
Ja. Und die haben dann Wurst aufs Brot, auf dem Brot gegönnt, ne? Und das hatte ich schon, da dachte ich, machst du das mal lieber alleine, ne?
Aber dann war
und die Telefonnummer, also sagen wir mal, die Kontakte kann man ja dann irgendwie über die Auskunft, wer, Pressestelle, dann damals am Empfang, ne, wurde man angenommen, hallo, Lange, Fotograf, ne? Ja, dann reiche ich sie mal in die Presseabteilung weiter. So ging das damals, ne? Hast dir so eine Telefonliste gemacht, ne? Und dann sage ich, ja, was zahlen Sie denn normaler dafür? Ja, wir können jetzt auch nicht so viel geben, 600. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ne? Ich dachte, ich meine, 600 D-Mark, ne? Ja, und dann ging das so weiter. Und dann wurde auf mich aufmerksam eine Münchner Agentur, die Agentur damals im Pop- und Rockfotobereich, Jürgen und Thomas, ja? Letztens habe ich gehört, dass der Thomas verstorben ist. Und aber erst ein Jahr später oder
aber
so.
Aber wahrscheinlich ja auch nur durch, unterm Foto steht Copyright Frank Lothar Lange.
Ja, und der hatte mich bei Konzerten gesehen, hatte mich beobachtet. Und er sagte, ich hätte dich bei den Konzerten gesehen und ob du nicht Lust hättest, bei ihm zu fotografieren. Aber bevor ich bei Jürgen Thomas, habe ich natürlich auch Zeitungen angerufen. Und bin beim Klaus Schmidt bei der Bunten gelandet und hab ein paar Bilder hingeschickt, die ich fotografiert hatte. Unter anderem Nena. Ne?
Wie bist du an die gekommen?
Auch wieder in den Fernsehstudios. WDR. Also Bananas war mein Tür.
Komm mal schnell mit. Ich habe was aufgebaut.
Oh, ich habe immer angerufen, wann habt ihr denn die nächste Bananas-Sendung? Und ich glaube, die fand einmal im Monat statt. Ja, und dann wurde dann 2, 3, 4 Tage gedreht. Und dann habe ich fotografiert, wenn ich nicht assistiert habe, ja. Und so hatte ich so mein erstes kleines Archiv, Archiv ist jetzt übertrieben, ein paar Strecken zusammen, ne? Und jetzt weiß ich nun nicht zeitlich, aber ich muss ganz kurz, ne, ich mache mit Jürgen und Thomas weiter. Und dann sagte der, du, wir würden dich mal gerne kennenlernen, würden dich gerne die Agentur in München zeigen, ich schicke dir jetzt ein Flugticket und dann kommst du mal nach München runter, ne? Und dann bin ich da runtergeflogen in das Studio und in die Agentur und da sind wirklich deutschlandweit die Fotos verteilt worden. Stern, Quick, alles, was es damals gab. Die waren echt ganz vorne. Und dann sagten die, du, da hier, der auch sonst noch der Fotograf, der bei uns arbeitet, der ist jetzt hier ein paar Wochen in Israel im Urlaub. Dann kannst du doch hier 2 Wochen wohnen. Und dann habe ich dann in Heidhausen, war ich in einer Wohnung, in so einer Studenten-WG, 3 Mädels waren noch dabei. Aber die habe ich nie gesehen, weil ich ja morgens aus dem Haus und dann hast du vormittags für einen Stern, hast du den fotografiert. Dann mittags hast du, was weiß ich, für die Wirtschaftswoche den Professor fotografiert. Dann hast du nachmittags so die Bunte das und das gemacht.
Da war ein anderer Pace drauf.
Da warst du dann 10 Uhr. Dann habe ich mich noch mit Martin Semmelrogge getroffen im Café Sedan. Und weiß ich noch, dann ist er mit dem Barhocker umgekippt. Und liegen geblieben und da habe ich ihm immer die Getränke so runtergereicht. Ja, weil wir dann damals auch bei Formel 1 fotografiert haben, bei Peter Illmann, ne, da waren ja auch die ganzen Musiker. Ja, und so kam das dann und dann sagten die so, dann Frank, dann bleib doch in München. Und dann dachte ich mir, ey, du willst ja noch studieren und ist München so das richtige Pflaster für dich und so weiter, ne. Und bin dann wieder zurück und habe gesagt, ich mach doch mein Studium weiter. Und dann hatte ich ja jetzt Kontakte bei der Bunten, dann rief ich bei der Bunten an und dann sagten die, du Frank, wir würden dich gerne kennenlernen, wieder das die Nummer mit dem Ticket, haben wir mich einfliegen lassen, habe ich mich da vorgestellt und dann habe ich meine ersten Jobs von der Bunten bekommen. So nahm das Drama seinen Lauf und am dritten Semester hatte ich eigentlich so viel Jobs, dass ich gar keine Zeit habe mehr zu studieren. Und das bereue ich bis heute, weil ich hätte gern noch so ein bisschen, ja, so eine ganz andere Sicht auf die Fotografie. Verstehst du? Ich war ja direkt in so Brotjobs drin, ne? Für die Bunte musst du so fotografieren, für den Stern so, für die Bravo so, ja? Das musst du ja immer erst austarieren.
Ja. Aber weißt du, das finde ich immer den ganz spannenden Punkt, weil das ist ja jetzt genau das, was ich ja überall immer feststelle. Also. Von außen betrachtet, heute ist ja ganz anders. Wer studiert heute noch Fotografie? Die kaufen sich alle eine Kamera und denken, sie sind Fotografen. Der Namensschutz ist weg und so weiter. Ne? Und die gehen raus oder die gehen zum Mediamarkt und kaufen sich für 300 Euro irgend so ein Scheiß-Kit-Objektiv und ein Body. Und die hauen auf die Kacke wie nochmal was. Und von außen betrachtet würden die doch alle sagen, wenn du das jetzt sagst, so, ich hätte da gerne noch weiter studiert und hätte da noch, also von außen betrachtet würde ja jeder sagen, weiter kannst du es nicht bringen.
Doch, ne?
Also, da kommt der Imposter jetzt wieder.
Genau, das kommt, also da kriegst du nochmal so einen ganz anderen Blick. Und das lustigerweise war, ich hatte ja erzählt, 500 Bewerbungen, 70 sind genommen worden. Und hinterher hat mich einer angerufen, der sein Diplom gemacht hat, indem er über diesen Studiengang sein Diplom geschrieben hat. Und der hat mir hinterher erzählt, dass aus unserem Studiengang 3 Leute Fotografen geworden sind. 3 Leute, unter anderem ich.
Ja, sonst aber du hast nicht fertig studiert, also dann hänge ich mich
genau. Aus, ne? Ja, also nach dem dritten Semester nicht mehr. Und dann, wenn ich mir heute noch so alte Sachen angucke, Erstsemester, zweites Semester, drittes Semester, also da hast du dich schon verändert. Und ich weiß noch, da waren 2 Punkerinnen beim anderen Professor, da hatte ich auch Vorlesungen gebucht. Und die haben, Semester haben die Fotos gezeigt, das war alles Schrott, ja. Und als ich dann aufgehört habe, drittes, ganze viertes Semester, habe ich nur mal ein paar Sachen gesehen von denen. Das war großartig, was sie für einen Sprung gemacht haben. Da denke ich heute noch dran. Vielleicht hättest du auch noch mal so einen Sprung gemacht. Ja? Aber so ist es halt.
Und jetzt geht's weiter. Jetzt irgendwann hört der Film auf. Irgendwann kommt diese digitale Fotografie um die Ecke.
Erstmal kommt der Autofokus um die Ecke.
Ah, ja.
Und dann kannst du ja
auch... Das ist ja auch was. Ne? Also jetzt sind wir im Filmbereich. Ändert sich's ja gerade auf Autofokus? Ja, also die Lanze wird ja noch hochgehalten bei den manuellen Pullern, aber unweigerlich in 5 Jahren ist jeder auf Autofokus spätestens, wenn man schaut, was Sony da schon vorentwickelt hat und jetzt ja auch die ganzen Käufe Red zu Nikon und so weiter. Aber Autofokus kann man sich nicht vorstellen heute, ne? Gab's nicht. Musste einfach gerade bei sowas, Konzert, Publikum, muss ja schnell gehen.
Blende 2.8, ne? Der Sänger so und du drückst ab und dann macht so auf Wiedersehen. Ja. Und dann, du hast ja damals so ein so Konzert hast du 25 Filme durchgejagt. Ja. Und du musstest ja immer neu einlegen, du hattest 2-3 Kisten drum.
Ja.
Und das war dann schon.
Also jedes Mal, da muss man auch beschreiben, Kamera auf, Film raus, durchziehen, aufdrehen. Kann sich alles
vorstellen. Ja. Und dann konzentrier dich dann, ne? Haben wir da eine Bohrmaschine?
Da haben wir haben wir eine ziemliche Baustelle vor der Tür, aber Adobe Podcast wird's rauskriegen.
Ja? Ja. Ja, okay, alles klar. Nee, dann bin ich ja beruhigt. Warte mal, Autofokus, genau.
Ja.
Das war dann...
War eine Sensation, oder? Irgendwann sagt einer, wer kam als erstes mit Autofokus?
Weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich an einen Spruch erinnern von einem Bravo-Fotograf, der damals so der Star-Fotograf bei der Bravo war, Didi Zill, ja? Ja, kann ich mich an einen Spruch erinnern. Ey, da kommen hier sogar junge Fotografen, kommen in der Redaktion, die fotografieren mit Autofokus. Das sind doch keine Fotografen.
Ich bin in da.
So, sorry. Ah,
ja, ja, aber kann ich mir voll vorstellen.
Die kann ich auch bekommen. Und dann weiß ich noch, dann die ersten Autofokuskameras, Live-Fotografie, Gegenlicht. Ey.
Mhm. Am Pumpen.
Ey.
Was nützt ihr noch?
Ja, no chance, ne? Also das war schon ein langer Weg. Klar, irgendwann hatten alle Autofokus. Der wurde ja dann immer besser, ne? Und dann hast du dann eben alle Kameras, hast du umgestellt, hast du alles Autofokus-Objektive, musstest ja auch wieder alles neu kaufen. Gut, das Geld kam ja eben auch so rein. Also du hast ja bei der Bravo, hat mich dann hinterher, als ich dann, wir haben ja auch dann für den Spiegel fotografiert und gestern noch ist
und. Aber für Spiegel und Bunte und so waren es keine Musiker.
Yoko Ono.
Mhm.
Yoko Ono für Bunte.
Oh, Wahnsinn.
Also mein erstes großes Ding war Tina Turner Doppelseite Stern.
So.
Für Jung Thomas. Tina turnt alle an.
Da geht die Tür auf.
Und da geht die Tür auf. Rolf Spinrads wieder WDR. Großes Feld aufgebaut. In der Pause, war immer Drehpause, ne, mit den Kamera. Also zwischendurch musste ich kurz umbauen. 5 Minuten, 10 Minuten. Entschuldigung, Tina Turner. Ich bin Student. Das war mein Türöffner. Ich bin nicht der für die Zeitung...
Der Macker, ich bin Student.
Ich bin Student. Alle. Roger Daltrey, Phil Collins, alle bekommen.
Ja. Die Fotos kann man übrigens alle auch auf deiner Webseite sehen. Phil Collins auch sehr gut.
Ja, genau. Ja. Obwohl, der war dann schon eher so... Freier Job war das dann. Ah, ne? Ja. Und das war mein erstes großes Ding. Und dann hatte ich einen Auftrag von der Bund, glaube ich, den einzigen Slot in Deutschland, Yoko Ono. unglaublich, unglaublich. Hotel Interconti, kommst da rein, ne? Dann von der Plattenfirma, ja Frank, du bist dann und dann dran, was möchtest du denn machen? Guck dich doch mal hier oben. Ja, ist dann in die Bar, könnte man da aufbauen, ne? Einzelt eingerichtet, ne? Dann vielleicht da hier am Aufzug gegenüber müssen wir ja, ja, wir haben ja Bodyguards, aber die passen dann auf, da aufbauen. Und ich hatte zwei und dann noch nur ein drittes im Kopf. Also, kam der Manager an. Ja, schon so ein bisschen im Schwitzen, ne? Und fragte mich, ob ich Angst hätte. Ich sag, nee, Angst habe ich nicht, aber klar, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sagte, er hätte immer Angst.
Vor ihr?
Ja, er hätte immer Angst. Dann sind wir dahin zu dem Raum. Er sagt, ja, ich soll mal mitkommen und soll dann der Yoko Ono sagen, was ich plane. Ne? Als junger Fotograf erstmal so geschluckt, ne? Und dann hingegangen, geklopft, ne? Und dann ging die Tür auf. Und dann saß sie im weißen Kimono auf der Erde, mit gekreuzten Beinen. Daneben, habe ich erst hinterher erfahren, New Yorker Innenarchitekt, auch Kimono, John Lennon Brille auf. Ja. Und dann habe ich ihr meine Vorschläge unterbreitet. No, no, no.
Kein Bock.
Don't go outside. Okay. Tür wieder zu, sie zieht sich um. Der Innenarchitekt wird wie so ein Hühnchen rausgejagt. Und dann stand ich dann da. Das war so das erste Mal, dass so die ersten Schweißbällen so lang und entlang liefen am Kopf.
Wie sie ein bisschen geht.
Und dann bin ich da rein und ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe damals. Ne? Aber dann gehst du rein und du hast jetzt den Slot.
Was hast du da? 15 Minuten?
15 Minuten.
15 Minuten. Ja, vorbei.
Ja, und dann
ist laufen.
War das Fenster, Köln. Und dann sage ich halt, gut, dann machen wir eben dann am Fenster die Fotos. Und dann sollte so rausgucken. Ja, und dann guckt sie so ganz genau auf das Foto, guckt sie so mühtraurig, ne? Ah, das war's. Dann war ich noch abends bei Alfred Biolek, Mensch Meier. Da habe ich noch Fotos vom Auftritt gemacht. Dann war ich auch bei der Probe dabei und so weiter, ne? Und dann wollte die Bunte Sechser machen. Sexual.
Was los, ein bisschen Material.
Und dann war ich, hatten mich irgendwelche Wandervögel angeschrieben, die eine Tour machten, 2 Wochen zu Fuß und mit dem Rad auf Mallorca. Damals fuhr keiner Rad auf Mallorca, ja. Und hin und her überlegt. Und ich hatte schon Kontakt zu der Hörzu. Und dann habe ich die Hörzu angerufen, habe gefragt, mich hat hier jemand angerufen aus der Eifel, die reisen 2 Wochen nach Mallorca, die würden mir die Reise bezahlen und ich könnte da mit fotografieren. Du, wenn das gute Fotos in Mallorca immer, kaufen wir dir dann ab. So, nach Mallorca geflogen.
Weit vor Tourismus, weit vor
Ball. Weit vor alles. Dreigangrad, ja. Also ja. Ganz normale Räder. Ding, ding. Kein Auto mehr, 2 Wochen kein Auto mehr, alles zu Fuß. Ich habe in der Zeit, wir waren auf jedem Gipfel, auch auf den höchsten, Putschrotsch, glaube ich. Ich glaube, den höchsten haben sie abgesprengt, weil die Amerikaner ihren Horchposten draufgesetzt haben. Also, und da durfte man sowieso nicht hoch, also auf den zweithöchsten. Ich weiß noch, wie wir da hochgekraxelt sind. Und ich mit der Kamera immer voraus und die Fotografie, hab mich mal gewundert, war so eine Gruppe aus dem Tirol, die waren alle angeseilt. Hab ich auch mal gefragt, wieso sind wir ja nicht angeseilt? Ja, wir müssen eigentlich hier angeseilt sein. Dann sind wir da. Das
vergessen nämlich die Leute immer, gell? Also mein Geschäftspartner in unserer Filmproduktion, der Jonas, der war auch in der Arktis viel am Fotografieren und auch so Klettertouren und so weiter. Die Fotografen müssen ja auch immer mit.
Ja.
Und die Kameramänner auch.
Ja.
Sind dann aber so.
Ja, ja.
Und da fragt gar keiner, ob die das können. Und die sagen so, jetzt mach jetzt mal, wir brauchen die Bilder.
Richtig, genau. Ne? Und das waren immer so Spalten dazwischen durch, ne? Und aber es war eine ganz tolle Reise, auch im Kloster übernachtet, in so kleinen Hostels, war ganz toll. Ich glaube, ich in der Zeit, da ist mir nur mein Fahrradeingang vorweg, ey, wie ich die Berge hochgekommen bin, Wahnsinn. Und ich glaube, in der ganzen Zeit haben wir da 2 Touristen getroffen. Das war Wahnsinn, im März war da noch keiner, ne? Ich aber an jedem Kiosk, der Deutsche Zeitung hatte, bunte durchgeblättert.
Was ist drin von mir?
Dann haben sie mir hinterher erzählt, 6 Seiten waren eingespiegelt, wollten reintun, wird der Olof Palme erschossen. schwedischer Ministerpräsident. Ja, was machen sie? 5,5 Seiten Yoko Ono weg, Halbseite Yoko Ono und den Rest über den Mord.
So, und natürlich auch nur ein Bild gekauft, oder?
Also du hast ein, also du hast so deine Ausgang hast du bezahlt bekommen und dann ein Bild, weiß gar nicht, was ich bekommen habe. Bei irgendwie so Ausfall 600, 800 statt 4000.
Ja.
Nervig. Und so zieht sich das durch mein ganzes Leben.
Freiberufler, Freelancer, so ist es halt immer, ne? Es ist auch immer, und ich glaube, das ist ja vor allem das, was ich auch immer so wichtig ist, den Leuten das auch zu vermitteln. Können die größten Stars sein. Auch ein Frank Lothar muss kämpfen. Das ist einfach so.
Ja, ist immer so, ne? Du hast also immer die Aussagen, dass du bezahlt bekommen, aber wir sind seit unseres Lebens, nur nicht die letzten Jahre, da ging es dann über so komische Verträge, ja? Aber sonst sind wir nur nach Abdruck bezahlt worden. Und weil du ja viel für die Bravo gemacht hast, hast du für Künstler hast du keinen Ausfall bekommen. Also deine Ausgaben wurde alles bezahlt, Hotel, Flug, Klarberg, das war scheißegal. Bei Reportagen war anders. Ne? Wenn die dich für Reportagen gebucht haben und die sind nicht gedruckt worden, dann hast du Ausfall bekommen. Aber sonst war immer nur Freischießen.
Mhm.
Und wenn du, ich weiß nicht, gab es einen Termin mit Britney Spears, ne? Ist alles anders geworden als geplant, ne? Kann nichts mit Fotosession, waren auch Leser dabei, nur so Meet and Greet. Und die hatten schon vorher gesagt, wenn die ein kurzes Outfit hast, Frank, da musst du die da hinstellen oder da hinstellen. Britney Spears hat den Hut auf und einen Rollkragenblauen Rollkragenpullover an. Und der Management, no. Only meet and greet, zack. Ja, und vorher, nur einen Tag vorher, und dann machst du hier und dann machst du da und hier und guck mal, ob du noch den Outfit wechselst und so. Schade. 300.
300?
Ja.
Ist ja nur meet and greet gewesen.
Der wäre ein Poster gewesen. Ja, Poster war damals
1500. Poster war quasi
1500.
1500. Aber hey, also Bravo Poster war auch der Shit. Ne? Also ja, die Spice Girls, die hangen ganz schön lange in meinem Kinderzimmer.
Ja, also da, also für die großen Poster, ich glaube Doppelseite war 1400. Für die ganz großen gab es noch mehr. War sie aber die großen
Klappdinger.
Die war 2,5 so, ja, aber da musstest du schon echt eine große Nummer haben.
Man muss, darf jetzt natürlich auch, wenn man es heute jetzt hört, muss man auch ein bisschen umrechnen. Es war viel Geld damals, ne? Also 2.500 Euro waren jetzt heute wahrscheinlich so 10.000.
Ja, das ist ja super bezahlt.
Es war ein gutes, richtig gutes
Geld. Ja, wenn du da rangeschafft hast, hast du gutes Geld bekommen. Wichtig war natürlich, dass der Künstler erfolgreich war.
Ja.
Naja, also wenn du zum Beispiel, sag ich mal, die Rihanna fotografiert hat, die haben wir ja mit 16 oder war die gerade 17, ja.
So, dann was da ist, die 17?
Da ist die 18.
Ah ja.
Ah. Der erste Session war 16, 17, ich glaube 17. Ist auch egal. Da war die ja noch nicht 17, ne, aus USA, nur eine Sängerin, könnte was werden. So, dann machst du dann, weil sie noch im Radisson, genau, wo das Aquarium geplatzt ist.
Ja,
genau. Genau darunter haben wir fotografiert. Da habe ich zu der Zeit öfters fotografiert in dem Hotel. Und dann hast du da diverse, in der Bar, genau, diverse Location, hattest da Stunden Zeit, keiner hat hier reingequatscht, ja. Hast mit ihr gesprochen, dies und jenes, die hat das alles super gemacht. Gut, Amis da, ne? Hollywood. Alle stehen alle im Bild.
Schmierig.
Musst du gar nichts sagen. Bei den Deutschen musst du dann vormachen und diesen Innes. Wäre wahrscheinlich heute auch anders mit Instagram und so weiter. Die werden ja heute viel früher geschult. Aber damals war halt alles ein bisschen schwierig. Aber Hollywood hat immer gesessen. Dann, da war aber nur jemand von der Plattenfirma dabei und die Redakteurin. Und dann mit 18 war schon ein Manager dabei. Ja. Und hatte es aber auch noch eine Stunde. Und dann war auch dann mit den Kameras hinten drauf gucken, das hat immer manchmal tierisch genervt. Da war ein Vorteil, dass du da hinten sehen konntest, wie das ungefähr aussieht, ja. Aber dann die anderen wollten ja auch immer mitgucken.
Ne? Zeig mal her, magst du mal zeigen?
Genau, deshalb, ich schieße auch bis heute nicht in den Rechner. Also dann laufst du
live, ja.
Groß, der Pickel, die Nase und die Ohren. Die
so fällt mir nicht. Vor allem vor wir arbeiten und so.
Naja, ja, ich bleib dann hinten bei der Kamera. Und dann hat sie aber ihren Manager rausgeschickt, weil der genervt hatte. Und dann hat sie dann mit mir dann diskutiert dann. Was ich sagen will, ist, bei der ersten Session weißt du ja gar nicht, was auf dich irgendwann zugerollt kam. Weil die waren hinter im wie heißt das noch, ein Sonntagsmagazin, Sunday Mirror Magazine, war Bild und Doppelseite. Das heißt, zu der damaligen Zeit, mit einer gewissen Frist, konntest du die Fotos weiterverkaufen. Und dann hatte man eine englische Agentur, die war natürlich heiß darauf, diese Fotos weiter zu vermarkten. Deshalb bist du dann in England, in USA, wo auch immer, hast du dann nochmal Geld verdient, manchmal auch sehr gut. Wenn du dann den richtigen Künstler zu einer gewissen Zeit hattest.
Das ist übrigens auch der Erfolg von Daniel Biskup. Also der hat sich immer sehr früh an Leute gehängt. Der hat Fotos von Merkel, da war die 20.
Ja.
Und oder an der Mauer. Der hat auch immer halt, das ist glaube ich diese Magie, also früh zu erkennen, wer kann was werden oder was kann was werden. Ja. Der ist zum Beispiel zum Mauerfall nach Berlin gefahren und steht da und aus dem Taxi steigt Udo. Und er sagt, Udo, wollen wir mal ein paar Fotos machen? Jetzt hat er da
was,
ne? Und genauso ist es ja da. Du musst ja natürlich auch unglaublich viel Fotos machen, die wahrscheinlich nichts geworden sind. Ne?
Oh, in Massen. Ja, also so und so viele Leute. Du warst ja hinterher so ein Trüffelschwein.
Ja.
Du hast ja hinterher selber mit den Pressedamen oder Herren da von den ganzen Pressestellen, kanntest du ja alles und hast mit den, hast du die angerufen oder die haben dich angerufen, ging um neue Künstler, ne? Wem fotografiert man, wem nicht. Und da weiß ich noch ganz genau, eines Tages bekam ich mal einen Anruf von der Plattenfirma aus Hamburg. Du Frank, wir haben eine neue Gruppe hier in Deutschland unterwegs und der zweite Konzert ist in Düsseldorf. Eigentlich noch total unbekannt. Ne? Du fotografierst zwar für die Bravo, meinst du nicht, du könntest die dann fotografieren und der Bravo verkaufen? Ne? Und dann habe ich dann bei der Bravo angerufen und die sagten, ja, müssen wir mal gucken, können wir uns jetzt noch nichts drunter vorstellen, sonst wenn du die Bilder hast, schick die mal runter, ne? War ganz in Roses. War ich dann Tor 3, durfte dann auf der Bühne fotografieren, dann vor der Bühne fotografieren, ne? Und hab dann meine Fotos gemacht. Tag später rief die wieder von der Plattenfirma an, du Frank, wie der Zufall will, haben wir noch eine Gruppe da. Und dann sag ich dann, glaube ich, war Birgit, ich hab's damals, ne? Dann sag ich, boah, Birgit, zwei neue Gruppen krieg ich nie mehr unter, ne? Dann habe ich das abgesagt, war R.E.M., ja.
Beides nicht so schlecht jetzt.
Du, 1:1, ne? Also, das weißt du ja nicht, woher hinter kann man ja immer alles sagen, ja.
Ja.
Und deshalb auch, weil, sagen wir mal, habe ich sehr viel Sascha fotografiert, den Sänger kennst du ja noch.
Ja,
ne?
Macht jetzt wieder Dick Brave, ja. Geht wieder voll ab, seit gestern oder was, ja. Hat er angekündigt, macht er Tour.
Ja, super.
Der ist richtig nett, oder?
Ja,
ja. Das glaube ich auch.
Ganz tolle Geschichte mit dem. Dann ist das Lustige, ich habe ja dann sehr früh Rammstein fotografiert, die habe ich dann auch hinterher für Rammstein fotografiert.
Also im Auftrag von denen?
Genau, ja. Von 94 bis 2004. Gleichzeitig habe ich auch Blümchen fotografiert.
Ne? Unterschiedlicher kann es nicht mehr werden.
Genau. Ne? Und zwischendurch habe ich immer, wurde ich eingesetzt für Reportagen, S-Bahn-Surfer, Kinderhospiz, sexueller Missbrauch und so weiter.
Das aber dann ja ganz anders jetzt wieder, oder?
Ganz.
Aber würdest du sagen, es kommt einfach nur darauf an, dass man Menschen fotografieren kann? Weil ich meine, da ist ja Glanz und Glamour und da ist ja eher Elends.
Ja, ja. Und da hast du aber trotzdem tolle Menschen kennengelernt.
Natürlich.
Auf dem Babystrich mit drei Mädels war ich da vor Weihnachten unterwegs mit der Redakteurin. Da waren ganz tolle Mädels. Und die waren aber drauf und gingen dann auf dem Strich. Und da dachte ich, wie können solche Mädels auf dem Strich gehen?
Ja.
Ja. Und du hattest dann mit denen eine gute Zeit, 2-3 Stunden. Ja. Und das hatte ich immer so ein bisschen geerdet.
Genau, und da kriegst du die wirklichen Geschichten aus dem Leben. Ne? Eine Rihanna wird dir keine echte Geschichte aus dem Leben erzählen, sondern also da ist halt das Leben. Ne?
Richtig, genau. Show. Bahnhof Zoo waren wir da mal da gewesen, war überall gewesen. Ne? Und so die härteste Geschichte war in der Kinderhospiz. Dann. Da war, ich war mit dem Sascha einmal bei einem Mädchen am Bodensee, die nur palliativ betreut wurde.
So, letzter Wunschgeschichte.
Naja, und dann hatte ein Mädchen geschrieben, die würde auch nochmal gerne in die Bravo, ein 15-jähriges Mädchen. Und dann hat die Bravo mich angerufen, da bin ich da hochgefahren. Das Hospiz heißt Sternbrücke in Hamburg, ist so eine alte Rädervilla. Da kommst du da rein, in die ganzen Haare hoch. Und dann hast du erstmal, dann an der Rezeption ist da so ein Zettel mit den Kindern, die da schon dieses Jahr gestorben sind. Ne? Und dann bin ich dann zu dem Mädel rein und das hatte an dem Tag so ein neues Teil bekommen mit elektrischen Impulsen, damit der Körper von den Schmerzen abgelenkt wird. Ja, weil da half nichts mehr mit Morphium und da war over. Ne? Und dann habe ich halt mit der Fotos gemacht, weiß ich noch, Ende November. Und dann der Redakteur hat sein Interview gehalten und saß ich so mit dem Rücken so hinten am Bett. Und dann dachte ich mir, was hast du eigentlich, also was habe ich für Probleme? Ne? Der erzählte, wie sie im Türkei-Urlaub gewesen war und ist hingefallen und dann hatte sie Rückenschmerzen, ist zu Hause zum Arzt und dann hatte sie, wenn ich mich richtig erinnere, wurde entdeckt, Krebs an der Milz. Ja, und dann wurde der bekämpft erfolgreich und dann hat sie eine Stoffwechselerkrankung bekommen. Mhm. Und dann ist sie dann in das Kinderhospiz gekommen, 15 Jahre. Ende November fotografiert, werde ich nie vergessen, ist gestorben am 24.12.13.06 Uhr.
Unglaublich. Ja.
Ich nenne jetzt nicht den Namen her, weil da müsste ich Rücksprache halten, im Kinderhospiz, ne? Aber das war dann so intensiv, da ich hinter die Silvi angerufen habe, da war schon Handy, ne? Im Auto und ich sage, ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich fahren kann. Muss ja jetzt vorher durch den Elbtunnel, weil ich nehme das nicht mehr wahr. Das ist alles nur noch so zweidimensional. Die Autos standen an der Ampel. Da dachte ich, ey, scheiße, das steht doch an der Ampel. Ist doch alles scheißegal. Verstehst du? Ich habe gar nicht mehr die Menschen wahrgenommen. War wie in so ein
Tunnel. Weil man merkt, wie irrelevant alles ist.
Das ist so irrelevant und bin dann durch den Tunnel.
Auch dieser Gegensatz, weißt du, also Stars und Sternchen, alles nur drüber, alles nur Ding und die stirbt einen Monat.
Ja, und ganz andere Probleme, ne?
Ja.
Und dann bin ich einmal um das Gebäude gegangen, da war so ein Kinderspielplatz, da war keiner. Und da war so ein graues Wetter wie heute. Die Schaukel hat sich nicht bewegt. Weißt du noch, da hatten die auch so eine Spielecke und dann hörtest du manchmal aus so einem anderen Zimmer so ein Stöhnen von so einem Jungen. Wow, also da geht's echt rund. Und ich war ja hinterher nochmal in einem Kinderhospiz in Olpe mit den beiden Zauberer, Magier, ehrlich Brassers. Und da dachte ich, das darf dir nicht wieder so passieren, dass du innerlich so abgehst. Musst du
mir ein bisschen zumachen.
Musst du eine Grenze machen und hab mich nun auf die Zauberer konzentriert. Und das war im Nachgang aber auch scheiße, weil ich dann gar nicht mehr so viel wahrgenommen habe von den einzelnen Schicksalen. Und da war mir auch ein Schicksal im Gedächtnis geblieben, das habe ich dann doch noch so seit ich so mitgenommen. Da hatte eine Frau, die hatte drei Söhne unterschiedlichen Alters. Ich sage jetzt mal so ungefähr, ja. Einer war 16, der andere war 14 und der andere war 11. Und alle hatten die unheilbare Muskelerkrankung. Und der 16. war nur noch im Rollstuhl, musste teilweise beatmet werden. Die
anderen zwei konnten zugucken, was auf sie zukommt.
Genau. Und du bist da als Mutter und hast da die...
Kannst auch noch zugucken, was auf sie zukommt.
Kannst auch noch... Hey.
Nee. Also dafür muss man wirklich auch sagen, nee, uns geht's so gut. Wir haben auch witzigerweise, als ich reingekommen bin, über meinen Leichenwagen geredet. Das ist ja ein Mahnmal des Lebens für mich. Gell? Also jeden Tag laufe ich da dran vorbei und denke mir so, ey, uns geht's so gut einfach. Ne? Schön, dass wir da heute nicht in die Kiste müssen. Ne?
Ja, richtig. Ne? Oder dass man auch noch gesund ist. Ja.
Ja.
Also das, ich habe ja jetzt 67 Jahre auf der Uhr. Also nach dem Leben hätte ich normalerweise... bin ja auch einmal rechts abgebogen, ne, in Entzug.
Gerade wollte ich sagen, jetzt wo wir gerade bei den Themen sind. Erinnerst du, hast du auch mal einen Abbieger gemacht.
Genau, und sonst wäre ich heute schon lange tot. Ne?
Ja.
Ja. Das war 2004 und da bin ich dann in der geschlossenen kurz ins Entzug gegangen.
Aber wie lange hast du davor getrunken?
Ja, schwer einzuschätzen, ne? Also in dem Job trinkst du immer, du hast immer ein Glas. Ne?
Geht immer los, ja? Ja.
Und was man damals sagen musste, da sind wir ja wieder bei dem Thema, du verdienst viel Geld, wenn du eine gute Story rankast und eine eben noch einen draufsetzt.
Die macht man an der Bar, den Deal.
Genau.
Ja, natürlich.
Die machst du an der Bar. Die Wirtschaftsleute gehen am Golfplatz. Bei uns war das Thema an der Bar.
Ja.
Und wenn du dann den Ruf hast, du kannst jeden unter den Tisch trinken, was man deshalb kann, weil man eben immer
im Training
getrunken hat, ne, ist Gewohnheit, ja. Ja, dann machst du dir ungewollten Namen. Ja, und bei Rockgruppen ist das natürlich angesagt, ne? Leila Kay hat mal gesagt, ich wäre ein Fisch, ich könnte so viel trinken, ich könnte auch im Wasser überleben.
Mhm. Ja. Na, und irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, so, Muss gar nicht an der Bar stehen mit einem Star, sondern trink jetzt auch so mal einen, oder?
Genau, ne? Also zur Entspannung, ne?
So geht's wahrscheinlich los. Das finde ich immer so spannend. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich da ganz in der glücklichen Lage, weil bei mir war es in der DJ-Karriere nicht anders. Ich hatte teilweise eine Flasche Wodka drin, bevor ich angefangen habe, sonst zu legen. Nur um dieses Level der Leute zu haben. Ja. Aber ich habe nie privat getrunken. Und ich muss auch heute noch sagen, also wir sind gerade ganz antialkoholisch auch unterwegs, weil es crazy ist in dieser Gesellschaft, was das für einen Stellenwert auch hat. Ich kenne das gar nicht so, vorm Fernseher ein Bier trinken. Und das ist ja crazy. Also wenn du schaust, so die sitzen da und trinken am Abend 3 Flaschen Bier vorm Fernseher. Und mir schmeckt es auch gar nicht. Also ich habe tatsächlich immer nur getrunken, um einen richtigen Deckel drauf zu machen, ne? Und die richtigen Sensationen zu erleben. Also auch immer nur Vollgas, immer nur auf Schnaps und so. Aber das denke ich mir ganz oft, das hätte auch ganz schön schief gehen können.
Ja, auf jeden Fall. Ne, aber sagen wir mal, der Grönemeyer hat ja auch gesungen, Alkohol der Retter in der Not. Ne? Also das lernt ja dann eben.
Das ist aber auch ein Generationenthema, oder? Nachkriegsgeneration ist auch auf jeden Fall prozentual mehr. Also da wurde ja auch weniger bei deinen Eltern wahrscheinlich auch wenig verarbeitet und dann auch eine gewisse Schwere vielleicht mit.
Ja.
Und dann kommt diese Rolle dazu und dann bietet sich das ja alles an.
Ja, ich habe früher gar nicht so viel getrunken. Natürlich haben wir gefeiert alle, ja. Dann Motorrad kannst du nicht bei Trunken fahren. Ja. Geht überhaupt nicht.
Ja.
Und da bin ich noch eine Geschichte, da hatte ich nochmal einen schrecklichen Unfall, aber mal eben beiseite. Aber das ist ja so, wenn du, was ich zum Beispiel, ne, halben Tag mit Karl Lagerfeld unterwegs, ja, dann trinkst du dann vorher eben ein Glas Wein und dann bist du, ein Glas Wein, gar nicht viel passiert, bist du entspannter.
Locker.
Bisschen locker. Bist gar nicht angetrunken, gar nichts passiert.
Also Mittel, schon mal ein Mittel zum Zweck, ne, ganz einfach.
Das merkt sich der Kopf.
Überall verfügbar.
Richtig. Nein. Guck mal, wir haben damals Kommissar geguckt, der Kommissar im Fernsehen. Ja, 60er Jahre. Da mussten Silvio und ich letztens so drüber lachen. Ja, da haben die über einen Fall gesprochen, da kam die Rehbein, war die Sekretärin, ja, kam erstmal mit dem Kranz Weinbrand rein bei der Arbeit.
Und ein Kippchen.
Alle am Rauch, alle am Rauch.
Es gab keine Fernsehsendung, wo nicht geraucht wurde.
Und die sprachen über den Mord und dann haben wir erstmal schön einen reingedonnert.
Ja.
Ja.
Aber irgendwann kommt der Tag, wo du merkst, da gibt's ein Problem. Das merkst du wahrscheinlich erst mal selber, oder?
Ja, sagen wir mal, angenommen, wir hätten ja damals, zu der Zeit, hätten wir diesen Podcast aufgenommen, hätten wir den sehr wahrscheinlich nachmittags machen müssen. Und da hatte ich dann schon eine halbe Flasche Whisky und
täglich.
Täglich? Also hinter in der Endphase. Das geht irgendwann, wie soll ich das beschreiben? Also dann, klar, du trinkst auf Feiern. Dann, wenn du wartest, trinkst du. Dann hatte ich eine Senator-Card. Ne, trinkst du kurz vom Flieger. Trinkst kurz im Flieger. Ne? Dann kommst du beim Termin und hast schon 2, 3 getrunken. Bist aber alles entspannt. Mit einer halben Flasche Whisky hätte ich jetzt so gesprochen wie jetzt.
Ja.
Hätte ich nicht gemerkt. Viele haben das gar nicht gemerkt. Das Drama fängt irgendwann an, wenn du morgens früh wach wärst, weil du zu wenig Alkohol im Blut hast. Und du musst dann trinken. Und dann trinkst du Wein. Dann irgendwann kannst du morgens Wein nicht mehr vertragen. Du wirst aber auf einmal um 7 Uhr wach. Und dann trinkst du so aus kleinen Schnapsgläsern 2 Drittel Whisky und abgestandene Cola.
Mhm.
Ja, fängst an. Ekelst dich. Und dann trinkst du zu wenig. Und dann kommt so richtig so die Entzug. Störungen kommen dazu, kommen dann. Wo du das Gefühl hast, du schläfst jetzt gleich. Also, du schläfst jetzt wirklich gleich. Krankenwagen angerufen, Notaufnahme. Aber immer das gleiche Spiel. Ja, im Moment können wir bei Ihnen nichts feststellen, dann müssen Sie 3 Tage im Krankenhaus bleiben.
Geht nicht.
Geht nicht. Irgendwo hingehen, einen Tag nicht trinken.
Ab wann war sie wieder im Bild?
Ja, die Silvia hat ja dann hinter immer sich Sorgen gemacht mit morgens mit der Trinkerei und dann mit dem.
Also das hat sie dann schon mitgekriegt, hast du nie versteckt?
Nee, ich habe das nicht versteckt. Nee.
Weil viele haben ja hier, steigen dann auf Wodka.
Ja, aber ich habe das ja lange, konnte der Körper das so nach außen transportieren, klar, hinterher.
Naja, weil ich hab das vor, also wenn du jetzt da zu Hause aufstehst und dann sagst du um 11 so, vormittags, ich trinke jetzt mal einen Stammwalli Whisky.
Ja, ja.
Würdest du ja auch irgendwann sagen.
Ja, 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 du müsstest so mal langsam, zur Ärztin gehen. Und die hat dann einmal so den Schalter umgelegt. Das war so der Schalter. Ja.
Der gesagt, sie sind Alkoholiker.
Ja.
Und dann ging's Licht an.
Und dann hat sie einen Telefonhörer und hat gesagt, ich rufe jetzt hier beim Krankenhaus an für einen Entzug. Und da habe ich einen Hörer gegriffen, sage ich, noch nicht.
Muss noch ein bisschen zwingen.
Muss noch arbeiten. Mhm. Stimmt, ja. Und habe hier einen Hörer gegriffen. Und da bin ich bei der Ärztin raus. Und da werde ich nie vergessen, das war bis dato der schlimmste Tag meines Lebens. Dass man mir den Alkohol weggenommen hatte, das war damals unfassbare Katastrophe. Da baute sich irgendwann mein ganzes Leben auf. Das war wirklich mein Retter in der Not, mein täglicher Begleiter.
Auch noch so ein bisschen die Ausrede, was mache ich denn, wie soll ich meine Geschäftsgrundlage
genau
ja weg? Was trinke ich denn mit denen jetzt an der Bar?
Genau.
Kann ja gar nicht mehr, also die nächsten Wochen wirst du nicht an die Bar gegangen sein. Das ist halt der gefährlichsten Orte dann wahrscheinlich. Ne?
Ja, und die Assistenten haben da bestimmt schon viel früher gemerkt, weil die dauernd immer im weißen Becher irgendwo Wein besorgen mussten. Und dann kein Weißwein, nur Rotwein. Ne? Und ich weiß noch, dann bin ich nach Hause gegangen und bin so schräg gegangen. Ne? Ich wusste gar nicht mehr. Also man hatte mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Und dann habe ich Silvis Bruder angerufen, auch Alkoholiker, auch so Musiker. Der hat aber dann hinter einem vernünftigen Beruf gelernt. Und den habe ich angerufen und ich sage, ich muss mal mit dir reden. Und dann saß die Silvi da und der Bruder da. Und da hat der Bruder, ich weiß gar nicht, wie er es geschafft hat, hat mir so reingedrückt, dass ich mit dem Alkohol aufhören muss. Und es sieht jetzt nicht danach aus, dass ich irgendwann wieder anfangen könnte. Ne? Und das war natürlich die absolute Katastrophe.
Und war er schon trocken?
Er war ein Jahr trocken. Er war, sein Entzug war ein Jahr her. Mhm. Und er war natürlich dann auch ein ganz anderer Mensch geworden. Wir beide haben sonst jede Party gerissen. Ja, wir konnten ganze Tische unterhalten zusammen. Und dann, wenn du dann nicht mehr trinkst, erinnert sich natürlich vieles. Und weil, wenn du nicht mehr trinkst, sind langweilige Leute langweilig und eine blöde Party ist eine blöde Party. Das ist dein Problem. Du kriegst das alles ungefiltert in die Fresse.
Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn du auf einer Scheißparty bist und alle sind betrunken und du selber bist nicht betrunken, weil dann ist richtig scheiße.
Ja.
Die gehen nämlich richtig auf den Sack.
Oh, ja.
Total. Richtig anstrengend.
Ja, ja.
Anstrengend. Auch so, es regt mir auch richtig auf, gell? Wir waren da gestern hier Zeche Zollverein beim Essen, dann gibt es einen alkoholfreien Bellini. Haben wir den uns bestellt und so, aber wenn du das in der Gruppe machst, dann ist immer so, wieso trinkst du nichts?
Also ich verstehe das Problem auch, was ist denn los mit den Leuten? Es gibt doch die überhaupt nichts an, was ich trinke.
Ja.
Weißt du,
ja.
Es ist ein Gesellschaftsproblem auch.
Ja, du musst dich dann erklären. Ne?
Ja.
Aber ich zum Beispiel war ja dann offensiv, auch die Künstler und so weiter, bin ja überall super aufgenommen worden. Ne?
Weil das ein bekanntes...
Soweit ich das mitbekommen habe.
Ja.
Ja. Und ich habe ja eine Woche später schon wieder Sido fotografiert.
Also Entzug, Krankenhaus, jetzt passiert.
Dann geschlossene. Dann, also, rufst du eine Woche später an, nachdem ich die Ärztin, muss ich da doch mal anrufen. Dauert bestimmt, bis du ein Entzug kommst. Ne? Und dann kriegst du eine Überweisung, dann im Krankenhaus angerufen. Ja, wir melden uns.
Ja, zum Glück.
Und dann am nächsten Tag weiß ich noch, da hatte ich dann den Tag darauf, hatte ich Janet Biedermann Videodreh. Ja. Dann riefen die an, sie können morgen vorbeikommen. Also einen Tag später riefen die an, sie können morgen vorbeikommen. Dann sage ich, kann ich nie mehr arbeiten. Ja, dann melden sie sich, wenn sie können. Ja, jetzt ist es bald soweit. Ne? Gut, dann Janet Biedermann. Auch wieder mit dem weißen Becher, Rotwein, aber alles nicht mehr viel. Du wurdest ja auch gar nicht mehr betrunken. Du hast die Flasche Whisky getrunken, da ist gar nichts mehr viel passiert.
Grundpegel.
Bevor ich dann ins Krankenhaus gegangen bin, also zum Entzug, ich habe dann nochmal angerufen, dann nochmal, wieder einen Tag später nur, ja, riefen die an, ja, können morgen früh vorbeikommen, 9 Uhr. Trinken sie aber nicht so viel. Oder trinken sie nichts. Und dann habe ich eine Flasche Whisky bis morgens 4 getrunken, habe mich dann kurz ins Bett gelegt, bin dann hin. Dann haben sie mir alles abgenommen, alles, auch Feuerzeug, alles, also Zigaretten konntest du mitnehmen und Tabletten, alles weg. Und dann bist du da eingelaufen.
Aber was war das, ein normales Krankenhaus?
Normales Krankenhaus mit einer geschlossenen Psychiatrie mit Gittern an den Fenstern.
Ja, volles Programm.
Dann bist du da aufgenommen worden und so weiter. Und dann gab es so einen langen Gang. Und dem bin ich dann 12 Stunden rauf und runter gelaufen. Dann kriegst du so Diazepam-Tabletten. Jede Stunde wird dein Blutdruck getestet, weil du eben vom Entzug kann man sterben.
Alkohol. Was machen die Tabletten?
Ganz schweres Valium.
Gegen die Schmerzen?
Weil du wahnsinnig wirst. Und weil dein Körper richtig ausrasten kann, du kannst einen Herzinfarkt bekommen.
Unglaublich.
Ja. Oder Krampfanfälle, noch schlimmer. Also gut, Herzinfarkt ist jetzt, Krampfanfälle sind nicht schlimmer als Herzinfarkt. Aber du kannst. Alkoholentzug kann tierisch gefährlich werden. Das sollte man, wenn da draußen einer hört und da mit den Gedanken spielt, er sollte lieber ärztliche Hilfe zu Rate ziehen.
Ja.
Das kann voll nach hinten losgehen. Bist du den ganzen Gang, die jetzt Diazepam, kriegst du dann 30, ich glaube, ich habe 40 bekommen. Trotzdem den ganzen Tag den Gang rauf und runter. War so eine Prozession. Zwei waren vor mir, dann kam wieder neu einer eingelaufen. Eine Frau.
Hat nur das Kreuz gefühlt.
So eine Frau mit dem Clown-Kostüm, völlig bewusstlos, die lag da auf der Bahre, ganz verdreckt. Eigentlich so eine relativ hübsche Frau. Und weiß noch, wo eine Schwester mal zu der hinging und wollen sie sich nicht mal waschen und die ist einfach liegen geblieben. Und dann wurde dann so getuschelt, da wurde mir dann so ein Bett zugewiesen, weiß gar nicht mehr wie viel, weiß nicht, vier Bettzimmer oder so, wurde mir so ein Bett zugewiesen, da wurde so getuschelt. Und bin ich da hingegangen und gesagt, wie tuschelt ihr denn? Ja, in dem Bett ist gestern einer gestorben. Dann bin ich zum Pfleger hin und ich sage, ich hätte gern ein anderes Bett. Da ist ja gestern einer drin gestorben und ich möchte leben. Und dann habe ich da geschlafen und dann nächsten Morgen saß ich dann im Frühstücksraum. Da gab es so Rooibos-Tee und dann habe ich mir so ein Brot genommen, so ein Tee und habe mich so in eine Ecke gesetzt. Ne? Hab so auf die Uhr geguckt. 24 Stunden kein Alkohol. Wahnsinn.
Erster Meilenstein.
Boah.
Aber auch der Satz, ne, ich will, da ist gestern einer gestorben, ich will leben.
Yo.
Das war eine klare Entscheidung.
Boah, ja. Erstmal doch.
Mhm.
Ist jetzt 21 Jahre her.
Wie lange warst du da?
Ich war da nur eine Woche.
Eine Woche?
Ja, und ich kam relativ schnell, weil die sagten, der Druck auf die Station ist so stark. Mist, jetzt raus. Einen offenen Vollzug.
Ja, ja. Wann ist leichter geworden in der Woche?
Ich bin dann auch mal wieder in eine Cafeteria gegangen, habe nach vielen Jahren mal wieder ein Stück Kuchen gegessen, alleine. Dann hatten die so einen kleinen Park, wo man rein durfte, ja. Und dann bin ich in den Park gegangen, habe Bäume angeguckt, ich habe immer Bäume geliebt. Und dann mittlerweile ist die Dosis dann immer weiter runtergefahren worden, ja, 30, 20, 10, ja. Und irgendwann sagten die, dann hattest du dann immer so Stunden die einzelnen Gruppen kennengelernt, Alkoholiker, also anonyme Alkoholiker und so weiter. Dann hattest du bei der Therapeutin eine Stunde, die hieß Frau Weinberg.
Sehr gut.
Ja, das triggert dich dann noch die ganze Zeit. Ja, ja, und die Sibi hat dann zu Hause den ganzen Alkohol aus dem Haus geschmissen. Und dann weiß ich noch, dann kam ich einer Woche, wurde ich auch wieder rausgeschmissen. Ich war noch gar nicht runtergefahren, weil sie sagten, wir haben keinen Platz mehr. Dann kommen dann mal Tobak, kommen dann viele nicht sesshafte Leute. Noch einmal so eine Rundumwäsche, ja, bevor es in den Winter geht nach draußen.
Krass.
Da war, kann ich mich noch dran erinnern, da saßen die dann da, zwei, drei nicht sesshafte, ne? Oder wie man so sagt, Penner, ja. Gut, die sind auch nicht dort geboren. Und, da waren die dann bei einem anonymen Alkoholiker und dann sagten die, wir lassen uns hier von euch hier überhaupt nichts sagen. Ja, nur von Profis und zeigte auf mich. Da werde ich nie vergessen.
Mhm.
Also ich musste dann mal schon auch schon sehr derangiert ausgesehen haben. Ja. Ja, dann bist du rausgekommen. Null Selbstvertrauen. Null. Dann Kino, Supermarkt, Tankstelle, Fernsehwerbung. Magazine, überall wirst du zugelaufen. Hast du mit einem über Beerdigung gesprochen, über Taufe, über Hochzeit, boah, da wirst du zulaufen, dann das. Und dann gab es
die. Über die
ganze Zeit. Die Sibi musste mich zu Anfang immer fahren. Wollte nicht alleine Auto fahren. Ich hatte Angst, ich fahr zur Bude und zieh mir kurz rein. Und aber dann musste relativ schnell wieder arbeiten, ne? Und dann
habe ich schwer auch ohne das Selbstvertrauen wieder, ne?
Null. 0,0. Das
ist auch dann da zu liefern in der Arbeit.
Ja. Das war, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, das
wie lange hast du Pause gemacht?
Pause?
Also nicht gearbeitet?
2 Wochen. Irgendwann habe ich mit Sido eine Geschichte aufgerissen, habe Mädels gebucht in der Stretch Limo. Ja. Mit Champagner, ne? Champagnerflasche, Gläser, Champagner, dann hier, dann da, die Mädels da, Rock kürzer, Bein da, Sido hier, da. Vorbei, alle geklatscht, alle hier noch am Trinken, ich schnapp mir eine Pulle, will gerade trinken. Gibt er die Silvi im letzten Moment, die hat er gar nicht mitbekommen. Danach habe ich erstmal so eine Flasche Apfelschorle auf Ex getrunken. Und dann abends hat man meinen Rucksack gepackt mit Ginger Ale. Ich habe mir immer dann so einen alkoholfreien Cocktail gemacht, weil Cocktails haben mich nicht getriggert, habe ich nie getrunken.
Ja.
Und dann habe ich dann Ginger Ale, Limette und Rohrzucker und Tees hatte ich mit.
Ja.
Dann abends auch keinen Kaffee mehr. Und dann weiß ich noch, habe ich bei so einer Veranstaltung in Hannover mit Scooter saß und am Tisch, ja. Und dann kamen die mit den Kränzen, mit den Schnäpsen an und dann die Bedienung über meinen Kopf und hier und da, ne. Und die waren natürlich dann, glaube ich, auch irritiert, dass ich nicht mehr trinke, weil ich war ja sonst vorsehen.
So ein guter Kunde, Mensch.
Ja. Und dann haben wir um 12 Uhr gesagt, ne, ich gehe jetzt schlafen, weil das... Und das ist so ein Druck dann, ne? Wenn du so eine Kneipe und überall der Alkohol und du riechst den, ne? Boah, da baut sich so ein Druck auf, ne? Sind wir oben aufs Zimmer und dann Tee getrunken und dann diesen alkoholfreien Cocktail immer so als letztes. Dann Fenster aufgemacht, dann nur eine geraucht und dann war da vorne eine Tankstelle. Und abends gucke ich mir tierisch Tankstellen an, ne? Mit dem blauen oder mit dem gelben Licht und dann, wenn es so dunkel, die Dämmerung kommt, mega, ne? Und ich rauche so und ich höre die ganze Zeit Vögelgezwitscher. Da dachte ich, jetzt wirst du noch wahnsinnig. Da war bestimmt, weil du unten dabei warst, eine ganz laut Vögelgezwitscher. Ich habe sowieso einen Tinnitus, aber jetzt kam noch dieses Vögelgezwitscher dazu, ne? Und ja, dann gehst du irgendwie ins Bett und hoffst, dass du schlafen kannst, ne? Und morgens musste ich dann zur Tankstelle, weil ich brauchte Zigaretten, ne? Und da höre ich wieder das Vögelgezwitscher. Und das waren deren Soundanimation an der Tanke.
Ah.
Und da habe ich so gelacht.
Zum Glück.
Da dachte ich auch, was ist das denn für ein Otto, ne? Der hier einfach rumlacht, ne? Und reinkommt und sich kaputt lacht, ne? Gott. Ja, du traust dir nichts mehr zu, ne?
Naja.
Ja.
21 Jahre später.
21 Jahre später, ne?
Am Leben.
Am Leben.
Das wäre wahrscheinlich nicht so lange gelaufen.
Nee, einige gestorben, die mit dem Entzug waren. Ne?
Und die Silvi sitzt auch immer noch da. Die hat dann auch ein bisschen was mitgemacht mit dir.
Ja, kann man wohl sagen. Aber ich war dann eher die depressive Fraktion, also nicht die aggressive. Und gut, das hat man immer noch so mitgenommen. Ne? Manchmal schießt man noch in eine depressive Phase. Und dann kriegst du dann Antidepressiva. Und das hat dann auch... Also 2 Jahre bin ich mal zwischendurch amok-mäßig. Und dann hatte ich aber einen tollen, der Vorsagen hier von der Camillus Haus, von der Entzugs. Also da war jede Donnerstag, hast du dich da getroffen zu Gruppengespräch, weil du sollst ja wieder ein normales, strukturiertes Leben haben. Und da war ich dann 7 Jahre und dann einen Tag später war ich immer noch bei den anonymen Alkoholikern.
Mhm.
Tolle Menschen kennengelernt. Querbeet. Von Bundesverteidigungsminister, Ärzte, alles.
Ja, das musst du ja auch sagen, was ja auch in dieser Einzugsklinik ist, da auch crazy, oder wenn du da schaust, die in dem Clownskostüm oder die Obdachlosen, die dann da waren und du dann als Starfotograf. Also es trifft ja auch die, du hast mir da in Düsseldorf, als wir da auf dieser Ausstellung waren, auch von einer sehr großen Rockband erzählt,
ja,
die dann quasi immer einen haben, der vorher aus dem Tourbus raus muss, ja, das ganze Hotel leer räumen muss. Also es ist ein ganz großes Thema in der Branche einfach. Ne?
Genau, weil ich das früh genug von dem gelesen hatte, habe ich auch immer, wir waren in Berlin dann immer im askanischen Beruf, Hotel so wie bei deiner Oma die Zimmer.
Ja.
20 Zimmer. Morgens wird Frühstück extra zubereitet, Ohrensessel, Fotos von berühmten Schauspielern, ja. Helmut Juhn hatte dort fotografiert, ne? Und immer dann, sonst immer, wenn ich da ankam, immer Whisky, dreistöckig, ja, und Cola, ne? Dem das da gesagt, ne, dass ich im Entzug war, ne? Und ich durfte keinen Alkohol mehr in der Minibar haben. So ab dem Zeitpunkt hatte ich nie Alkohol. Ja. In der Minibar. Alles ausgeräumt. Wenn ich am anderen Hotel war, können Sie bitte den Alkohol aus der Minibar entfernen. Zack.
Ja.
Dieser Gedanke, ne, der hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich habe natürlich auch das selber, das, dass es da ist, das brennt. Und du traust dir ja
heute nicht. Noch?
Nee.
Heute nicht.
Weil ja, heute könntest du, ja. Aber man sollte immer vorsichtig sein. Ja. Also immer auf der Hut sein, ne? Ist ja auch unnötig. Wieso soll ich mich neben Alkoholflaschen hinsetzen?
Braucht kein Mensch.
Ne, braucht kein Mensch, ne? Aber das war damals, da musste immer dein Umfeld muss total clean sein.
Ja.
Ja. Und ich weiß noch, als wir nach dem Entzug neue Gläser gekauft, die Lieblingsgläser alle weg. Ja. Und dann waren wir bei Karstadt, weiß ich noch, und dann haben wir uns Gläser angeguckt und irgendwann nehme ich so ein Glas in der Hand, ne? Und das hat mich an ein Whiskyglas erinnert, ne? Schweißausbruch, schwindelig geworden. Ich sag zu Sie, wir müssen sofort raus.
Flashback.
Das war zu Anfang echt. Ich glaube, ich bin deshalb noch trocken, weil die ersten zwei ja für mich, andere sind ja 4 Monate im Entzug. Hallo? Ja. Wäre ich nie wieder nach der in die Bravo reingekommen.
Ja, klar, hätten die den nächsten gewonnen.
Hätten die anderen genommen. Nach 4 Monaten, ach, Frank, ja, melde dich doch mal.
Mal vorbei, wenn du mal das
Werne, immer wieder, ja, wir haben ja, ne, du mussten ja dann, wäre ich raus gewesen, ja. Und, aber zwischendurch, Vossang hieß er, genau, hieß er. Aber das hatte ich ja eben schon gesagt.
Mhm.
Mit dem bin ich heute, müsste ich auch mal wieder anrufen. Haben wir auch so Projekte gemacht, haben wir auch trockene Alkoholiker fotografiert und haben das so angeboten. Aber trockene Alkoholiker, die es dann wieder geschafft haben im Leben, interessiert keinen.
Nein, Elendsgeschichten werden verkauft.
O-Ton. Haben Sie nicht welche, die in der Gosse liegen?
So. Ja. Das große Problem aus der Medien.
Drucken lassen, Heft. Mit dem Ganzen, mit der Geschichte daneben, ne?
Und interessant. Verkauft nichts. Dieses Cover verkauft nicht.
Nee.
So. Was macht der Frank heute? Fotografiert immer noch.
Fotografiere so im Business-Bereich Fotos von Musikern, aber mehr so regional.
Mhm.
Hat sich auch viel verändert. Ne? Wenn man überlegt, sagen wir mal, wir haben ja eben über Autofokus gesprochen, dann kam ja digitale Fotografie. Dann ist das ja wieder mit KI, ne? Also kommt ja immer so in so Wellen, kommt immer ein neues Problem, wo du dann irgendwie ein bisschen so dich durchmanövrieren musst, ja? Und mach zum Beispiel mit der Denise Nelle von der Agentur Punktbar, machen wir zusammen dann das Portal Gesichter Ruhr, wo wir interessante, ganz unterschiedliche Leute aus dem Ruhrgebiet fotografieren und interviewen, ja?
Wie finanzierst du dich über Werbung, oder?
Finanziert sich gar nicht.
Gar nicht.
Gar nichts.
Projekt.
Wir beide. Einfach so ein Projekt, ne?
Geil.
Und, ist auch manchmal so lustige Geschichten. Muss ich dann manchmal so innerlich lächeln. Dan Brown ist der Sänger von, Banderos.
Wie ist?
Danke. Bandasenderos. Mhm. Bandasenderos. Und, den hatten wir auch für ein Interview da. Und er erzählte dann, wie er dann vom Kongo mit seinen Eltern geflohen ist, erst nach Belgien, ja, stammt ursprünglich aus dem Kongo, ja, und dann nach Deutschland gekommen ist, ne, und dann reden wir von früher und wie die Zeiten früher waren und über Boxkämpfe. Und der damals der größte Boxkämpfer Muhammad Ali oder Cassius Clay, ne, in Kinshasa, Rumble in the Jungle, gegen Foreman. Und nachts wurde das gesendet, Fernsehen. Und dann bist du um 3 Uhr aufgestanden, hast auf einmal gesehen, wenn du im Garten geguckt hast und die Häuser ringsum, überall gingen die Lichter an. Alle saßen nachts vom Fernsehen. Wie sich herausstellte, sein Opa hat damals bei diesem Boxkampf, Rumble in the Jungle, das größte Event damals überhaupt im Jahr, das Catering gemacht. Da dachte ich,
das gibt's doch gar Wahnsinn. Es gibt's nicht. Es gibt's alles nicht.
Ja. Also so Wahnsinn, ich gebe mir auch wieder die Haare hoch. Also Dan Brown, ganz tolle Geschichte.
Es ist allgemein, gell? Also ich glaube immer, ich hatte das gestern beim Hochfahren im Auto mit Andrea. Die Leute stellen sich, glaube ich, immer alles auch komplizierter vor. Die Welt ist wirklich so klein. Das ist nie immer so. Es ist wirklich so klein.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir beide zusammengefunden haben. Also der Frank Heim, eben Punkt war, ja. Wo du hast gerade von der Denise erzählt, ist seine Geschäftspartnerin. Die sind hier 200 Meter weiter.
So, jetzt Frank hat da jetzt erstmal eine Werbeagentur, ne? Und dann stellt sich aber mit der Zeit raus, der hat auch eine Band. Naja, also so habe ich ihn auch kennengelernt. Die haben bei uns ein Backup angefragt. Und dann habe ich den runterlaufen lassen in diesem Call. Ich habe immer so 1, 2, 3 Tage mehr, wo ich richtig schlecht drauf bin. Sonst bin ich immer gut drauf, aber wenn ich schlecht drauf bin, bin ich richtig schlecht drauf.
Und an dem Tag habe ich Frank kennengelernt und hat über Google ein Backup für Google Workspace gesucht. Und dann hat er mir erzählt, ja, er hat eine Werbeagentur. Und ich so, ah ja, aha. Und dann, ja, und er hat noch so eine Band. Dann sage ich, ah ja, so eine Band, so eine Garagenband halt. Nee, schon ein bisschen größer. Sage ich, ja, ganz bestimmt. Wir haben diesen Call auch an meinem Community Day nachher gespielt, weißt du, weil er so witzig war. So, er hat dieses Jahr als Headliner auf Wacken gespielt, ja. Und jetzt ist ja witzig, wie klein ist die Welt. Ne? Jetzt sind die da 200 Meter weiter, jetzt bist du hier, dann werden wir nach Düsseldorf holen, da für mich den Tiger Award ab, dann ist da diese Ausstellung, dann stellt sich raus, dass der Mann von der Denise dieses Tod aber lustig Karikatur zeichnet. Ne? Es gibt's einfach nicht.
Ja.
Und so merke ich es auch in diesem Podcast, wenn du auch an Gäste rankommen willst, du brauchst bloß zwei Leute anrufen und dann fallen so ein paar Dominosteine um und dann kriegst du einen Anruf. Ne?
Ja. Ich bin ja gefolgt auf TikTok. So kam ich und dann fand ich das so unterhaltsam. Ja. Immer so volle Pulle, scheißegal. Und das kenne ich ja von Musikern.
Ja.
Ja, also gibt unheimlich viele Musiker, denen gesagt worden ist, also so wird das nichts. Ne? Du musst das und das sehen. Gut, haben auch viele gemacht. Ne? Ich habe mal Roy Black fotografiert.
Ja. Augsburger.
Ja. Und so war so eine traurige Geschichte. Mhm.
Alles traurig.
Ja. Oh, gut, ihr könnt jetzt noch so viele traurige Geschichten erzählen, wo Musiker in so einem Korsett gepresst werden sind, was sie nicht sind.
Aber weißt du, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang. Das hast du nämlich auch gesagt und das habe ich mir auch gedacht, als ich die Lady Gaga damals da, ja, dann hatte sie ja schon eine Nummer 1, aber eine Woche, da war die noch kein Star, gefühlt, ne, das hatte sie noch nicht. Aber man sieht es den Leuten an.
Ja.
Du hast ja angesehen, die wird ein Star. Und ich glaube, das ist heute auch was, was immer, also gefühlt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mehr so viel lineares Fernsehen schaue, aber so DSDS, das war ja am Anfang auch Hypes, da hast du die ersten ein, zwei gehabt, das waren ja auch richtige Stars, die waren auch vorne auf der Bravo. Heute eine Woche, da weißt du gar nicht mehr, wer das ist.
Richtig, genau.
Und das glaube ich schon, weil du vorher auch gesagt hast, KI, das ist schon die Magie. Wenn du heute authentisch bist und genauso bist, wie du bist und hast ein gewisses Format und ziehst das durch, dann wirst du es heute sehr weit bringen und sehr lang weit bringen.
Ja, ich auch.
Und wenn du heute in so ein Format gepresst wirst und der Bohlen haut dir wieder, macht die Schublade auf und sagt, da habe ich doch eine Nummer, die passt doch gut zu dir und die bügeln wir jetzt über dich drüber, dann kannst du das schon eine gewisse Zeit lang mit viel Mediendruck hypen, bis du dein Geld wieder herin hast, aber lang anhalten wird es ja nichts werden, so, ne?
Nee, richtig. Und was sie da damals für Dramen, weiß ich noch mehr. Also das wusste auch jeder mit Rex Gildo und so Sachen, ne? Aber was auch so lustig ist, hatte ich mir nochmal so geschrieben bei mir Gedanken, aber was fand der dich, ne? Und ich habe ja dann viele Jahre, also dann Musiker, also Bravo,
ja.
Und irgendwann kamen die ganzen YouTuber.
Ah.
Ja, und dann habe ich jahrelang, habe ich mir aufgeschrieben, habe ich YouTuber fotografiert und die habe ich so kennengelernt. Die hatten 300.000, hatten 500.000. Da habe ich mir mal so Zahlen aufgeschrieben. Line TV 3,2 Millionen. Shirin David, ja,
ja.
6,5 Millionen heute. Lisa und Lena 20,4 Millionen. Katja Krasavice. Haben wir ja noch, da sah die ja noch ganz anders aus.
Ah.
4,1 Millionen.
Ja, glaube ich, ja. Shirin David ist ja auch richtig am Start.
Ja.
Richtiges
Business. Aber das hat mich so angekickt. Ich fand das deshalb so geil.
Aber wie sind die auf dich gekommen dann?
Die Bravo, wie es hält, ist die Bravo drauf gekommen. Ja, die bekommen dann Leserbriefe, bringt da mal was über den oder den. Und mein erster Kontakt war, da war das jetzt schon so unterwegs, da kamen schon so die ersten Berichte, aber noch nicht so groß. Und dann mit dem Sascha Wernicke habe ich damals auch für die Bravo gearbeitet. Er war Redakteur. Und er sagt so, da ist jetzt ein großes Treffen in Köln in der Lanxess Arena von den ganzen berühmten deutschen YouTubern. Und da komme ich da hin und ich dachte, Backstreet Boys wären da. Das war unfassbar. Komplett ausverkauft, weiß nicht, 13.
Auch Netty und so, die waren aber aus. Ne?
Ja, ja. Ja, und dann weiß ich noch, Frank, die müssen wir fotografieren, Dagi B.
Und du hast dir immer so gedacht, wer ist das?
Ich kann mich noch dran erinnern, da waren wir, waren Silvi und ich bei Tom Beck in Köln, in seinem Büro. Ja, und zwar bekam er, ich sollte ihm den Otto übergeben, ne, den Bravo Otto, und sollte ihn fotografieren für Poster. Ja, so hingefahren, Tom Beck, den Otto und Fotos. Und haben uns unterhalten und die hatten auch so einen Tisch. Unter dem Tisch sah, wie heißt denn noch Silvi? Sah Bibi. Saß Bibi, genau, Bibis Beauty Palace mit ihrem Freund unterm Tisch und diskutierten darüber, ob sie den Post jetzt um 14 Uhr oder um 16 Uhr. Das ging die
große Probleme des Lebens.
Und dann dachte ich, worüber sprechen die? Du, ein Jahr später fotografierst du komplette Ausnahmezustand. Ja. das Tolle ist, und das finde ich bis heute so toll, und ich glaube, diejenigen wissen das gar nicht zu schätzen. Wenn du damals Sänger werden wolltest, Comedian werden wolltest, Schauspieler werden wolltest, gab es echt immer Filter. Radioredakteur, Fernsehredakteur, Plattenfirmen. Ich war bei einem Büro, der hatte die Wand hoch mit Tapes. Die konnte der in seinem Leben nicht mehr hören. Die sind verreckt an seiner Wand.
Ja.
Und ich habe wirklich tolle Musiker, tolle Sänger fotografiert. Kein Arsch hat sich dafür interessiert.
Ja.
Ich habe Milli Vanilli, ich habe mal eine Zeit lang Gruppen fotografiert, einen Sänger fotografiert, der war nie im Studio gewesen, der hat nie gesungen. Ja, von diversen Gruppen, will ich heute jetzt nicht nennen.
Und Milli Vanilli weiß man es ja mittlerweile.
Genau, deshalb kann man das sagen. Ja, ja. Ja? Aber es war eigentlich ein Trauerspiel und das kann man heute alles selber machen. Natürlich ist das.
Und das ist ja immer, das ist ja genau mein Content, genau mein Credo, ne? Ja. Also die hat ja heute alles in der Hosentasche. Ja. Du brauchst ja bloß die Scheißmaschine anmachen. Und das ist immer so, es geht halt immer nur, und schau mal, das finde ich jetzt ganz spannend, weil manche, die so stark auch Imposter leben und haben, die kommen ja dann gar nicht aus dem Quark. Aber das sehe ich ja bei dir gar nicht. Du hast ja früh das Telefon schon in die Hand genommen, hast dann angerufen, hast dich drum gekümmert. Und das ist immer das, es kommt ja nur vom Machen, Unternehmen statt Unterlassen, ne? Am Ende des Tages, jeder hat, und das finde ich eine wahnsinnige Zeit jetzt heute auch, ne? Du hast ja heute alle Möglichkeiten.
Ja.
Und das ist ja auch immer das, was ich immer predige. Seid doch einfach genauso, wie ihr seid. Einfach authentisch, macht diese Kamera an, spielt keine Rolle.
Ja.
Weil da sind ja schon auch ein paar Namen jetzt auf der YouTube-Liste, wo man schon weiß, dass die auch eine Rolle spielen. Also wenn die dann da sitzen und sagen, um 14 oder um 15 Uhr, das habe ich mir noch nie gedacht. Wenn ich ein Video aufnehme, dann poste ich es danach, weil nur wenn es draußen ist.
Ja, aber war damals so.
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Ist heute noch so.
Heute geht ja alles rasant.
Raus.
Also kannst ja heute raus, dann scheißegal, ne, früher.
Aber jeder hat heute auch die Möglichkeit, ne, und muss ich nicht wie ein Dieter Bohlen 200 Mal ein Tape verschicken, bis er dann doch mal erkannt wird und so.
Ja, ja, richtig, ne, und dann, ich finde das auch zum Beispiel TikTok, wenn ich mit Eltern spreche, die meinen alle, ich guck mir keine kleinen Mädchen an. Ja. Come on, Leute, die ganzen
versteht Leute, keiner Fall.
Die mich interessieren, die Wissenschaftler um Wald,
sind alle da.
Natur, alle.
Alle sind da.
Und
das schon mal, wenn Kunden zu mir sagen, da tanzen doch bloß kleine Mädchen auf TikTok, und dann sage ich immer, ja, haben sie einen TikTok-Account? Ne, ja, ja, merken sie was.
Richtig. Und du kannst da 30 Minuten hochladen, ey, what the fuck?
Alles, ja.
Ja, ja,
genau. Gutes Netzwerk.
Ja, für mich ist das Entertainment. Eine Stunde abends gebe ich mir. Das habe ich mich gestoppt.
Ja.
Verliere ich ja sofort vor. Weil der Algorithmus ist brutal geworden.
Ja.
Nicht. Aber, aufgrund des Interviews habe ich so überlegt, wen hast du auf TikTok, den und den? Ach, den hast du schon monatelang nicht mehr gesehen. Die sind manchmal ruckzuck weg aus deinem Algorithmus.
Ja.
Da kommen ganz andere rein.
Und ja, genau. Also, und das ist vor allem nur der Algorithmus. Also, ich merke das schon auch. Also, ich merke es immer an den Hardcore-Fans bei mir, so, die immer kommentieren. Und ich würde sagen, aus meinem Gefühl raus ist es immer so eine 3-Monats-Phase. Also, auch jetzt ist gerade bei mir ganz ruhig. Also wenig Interaktion. Die Videos werden gleich ausgeliefert, auch die Playzahlen, aber wenig Interaktion. Und okay. Ich merke so, jetzt meist seit anderthalb Jahren, so alle 3 Monate kommen sie dann irgendwie wieder. Also der Algorithmus muss dann eine gewisse Zeit auch drin
okay. haben.
Ne? Und aber halt auch nervig, ne? Weil am Ende des Tages hast du dich ja dazu entschlossen, den Content zu sehen. Ich meine, klar, du kannst oben switchen auf nur von den Gefolgten, du kannst ja auswählen, ne? Aber ja, das ist so phasenweise, das würde ich schon auch so unterschreiben, ja.
Aber es gibt ganz tolle Leute. Vorgestern habe ich mich tierisch aufgeregt, ne? Folge ich da einem Bauer, ja, und er bringt seine Kartoffeln, weil die Discounter denen nicht wollen, bringt das zu einer Biogasanlage und kriegt dafür eine Tonne 20 Euro.
Naja.
Weißt du, da gehe ich dann schon so durch die Decke, ne? Muss aufpassen, was ich dann da schreibe. Da denke ich, ey, seid ihr alle krank, und dann bei Edeka erstmal geguckt, ja. Die Kartoffeln waren alle aus Deutschland, bis auf die Drillinge waren aus Israel, weil er gesagt hatte, alle Discounter, ja. Und er sagte, aber bei Rewe gäbe es keine deutschen Kartoffeln. Aber so wirst du geschult, auch bei Naturschutz, da springe ich sofort ab. Ja, bin ein ganz großer Waldfan. Früher, ne, sind wir zu Konzerten gegangen. Geh über mir mit zu Konzerten, kannst du mich, schalte ich ab. Geht nicht mehr, ich habe einfach overloaded. Ja, ich habe auch so Konzerte gesehen. Oh, ja. War tolle, ne. Und aber wir nehmen jetzt an Waldseminaren teil, kümmern uns da drum um Bäume. Ganz speziell von Peter Wohlleben nehmen wir an den Seminaren teil. Oder du kannst zum Beispiel einen Quadratmeter kaufen. Du kaufst ihn nicht, sondern der wird sichergestellt per Notar, dass 50 Jahre da keiner dran darf. Und das ist ein super Erfolg. Und das hatte ich auch schon mal zum Geburtstag verschenkt, kriegst du so eine Urkunde. Weiß ich, 40 Quadratmeter, 60, 80 Quadratmeter in dem Bereich. Und dann fahren wir dann ein, zweimal im Jahr hin und gucken uns die Bäume. Gibt so einen Bereich 180 bis 300 Jahre. Vor 300 Jahren war Goethe.
Mhm.
Ja. Wenn man sich
jetzt. Und noch kein Autofokus?
Noch kein Autofokus. Noch keine Kamera.
Ja, ja, eben.
Ja. Ja. Ist immer so lustig, ne, wo der Goethe mit der Kutsche gereist, der geht jetzt zu Fuß, das geht ihm so schnell in der Kutsche. Muss ich an ein neues Auto denken.
Ja.
Nee, aber ist schon eine tolle Sache. Dann auch folgt man jemanden, älteren Buchhändler, dem also Klaus Wilbrandt. Und dann folgt man den und der macht immer so ganz spezielle Beiträge. Und man fängt ihn an, so richtig zu mögen. Und auf einmal stirbt er. Das haut dich auf einmal weg, obwohl du die Person niemals kennengelernt hast.
Ja, also es macht schon eine krasse Bindung. Also ich merke das ja in Kundenterminen. Also wenn Kunden über TikTok auf mich gekommen sind, ist es auch ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Du gehst dann in den Termin und die sind, als würden sie dich kennen. Also du kommst in diesen Google Meet rein und die sagen so, hey Hannes. Und du siehst ihn das erste Mal. Ne? Und dann sagst du auch, ja, hallo. Ja, krass, hey, und da und da. Und dann manchmal überlege ich, woher wissen sie das denn? Und dann kommt mir, das habe ich mal in dem Video gesagt.
Ja, yeah,
also das ist schon, also Fluch und Segen, ne? Aber es ist natürlich fürs Marketing schon, auch der Podcast übrigens, ne? Also Leute, die den Podcast hören, haben eine wahnsinnige Markenbindung schon, weil sie 1,5 Stunden halt auch zuhören.
Okay.
Das ist schon ein gutes Tool so, ne? 67, wie lange machst du noch?
Ja, also bis es nicht mehr geht, ne? Also die Fotografen, die ich damals bewundert habe, bis dann irgendwann der Blitzschlag kommt und ist vorbei, ne?
Bist du mir schon
was ich immer brauche bei meinen Fotos, ich brauche immer so ein bisschen Druck auf dem Kessel.
Mhm.
Ne? Also mir ist aufgefallen, wenn ich so ein bisschen so fotografiere, nett, ja, ist eigentlich das Wort, was der Killer ist für jedes Foto.
Ja, ja. Ja, kann ja, nett geht nicht.
Kannst direkt wegschmeißen,
total
weglöschen.
Ja, ja. Ja.
Und wenn da so ein bisschen Druck drauf ist, dann funktioniert es besser. Außer muss man ehrlich sagen, also wir haben echt super nette Kunden und das macht schon Spaß. Ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Aber ich brauche jetzt nicht den 100. Rapper oder... Außerdem ist das ja auch an mir vorbeigeschwommen. Ja, die Zeiten sind vorbei, die großen Magazine sind vorbei. Die Künstler machen das selber, haben das alles in eigener Hand.
In Haus, klar.
Können das raushauen, wie sie möchten. Ja. So ist es halt. Kann ich jetzt drüber weinen, drüber lachen?
Na, aber hast dich ja wieder verändert. Jetzt machst du mehr Business.
Genau.
Was muss ich da machen? Lass uns doch nochmal zum Schluss nochmal ein bisschen Werbung machen. Jetzt bin ich aus Essen und Umgebung oder irgendwo im Ruhrgebiet bin. Vorher hatten wir es von Chefärzten oder Ärzte, aber ich habe auch schon Bürofotos von
dir. Genau. Ja, auch scheinbar weiß ich, mit ja, also unterschiedlichen Leuten, bei Recruiting-Kampagnen.
Genau.
Branding. Dann fotografiere ich auch, dann Financial Recruiter.
Deswegen wollte ich so am Ende vom Podcast noch ein bisschen Marketing machen für dich, weil ich glaube, dass manche Leute da abgeschreckt sind, die sagen so, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Die gehen auf diese Seite und dann sehen sie eine Taylor Swift gleich auf der Startseite und so.
Ja gut, das ist ja immer dementsprechend, ne? Also verstehst du, Taylor Swift war die Nummer, ja, Schlosshotel Bensberg, großer Aufschlag. Und das ist ja eine ganz andere Nummer und da muss man sich dann eben anpassen.
Genau.
Ja. Und aber so kommt man immer eigentlich an die guten Leute ran,
ja.
Und dann erklären wir denen das und bisher sind sie immer wieder gekommen und waren davon von der Arbeit begeistert.
Also, liebe Leute, wenn ihr zuhört, dann bucht den Frank.
Ja.
Der macht
für den Freund.
Ja. Das kann man sich auch leisten fürs Business.
Auf jeden Fall.
Ja. Frank, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja. Ja, es war mir eine Rolle, die ich hier zahle. Ich
bin sehr auf die Zahlen gespannt. Da waren ja so viele krasse Namen drin, wie viele die Folge hören werden.
Ja, ich würde mich freuen, wenn es funktioniert.
Wir wiederholen das. Wann wiederholen wir das? In 2 Jahren spätestens.
In 2 Jahren. Dann komme ich schon mal
das genau. Was KI und so gemacht hat.
Genau.
Ich sehe da kein Problem für die guten Fotografen.
Ja, du, letztens war, glaube ich, die deutsche Stimme von Bruce Willis hat geklagt und hat Recht bekommen.
Manfred Lehmann.
Mhm. Ja, und das wird sich jetzt noch weiterentwickeln. Und muss man abwarten, wo die Reise...
Bei Stimme bin ich kritisch. Also bei Stimme glaube ich, wenn man heute auch schaut, was Eleven Labs und so schon kann, für die Synchronsprecher, also für Synchronsprecher tatsächlich, bin ich kritisch. Sprecher allgemein nicht, das merken wir selber schon. Also wir haben eine Zeit lang jetzt auch viel, gerade so schnelle Animationen für Social-Media-Marketing-Geschichten generiert. Es ist wie beim Foto, du kriegst diesen Charakter nicht in die Stimme, weil du kannst ihm nicht sagen, ich will da mehr und da und hier brauchst du noch. Und das hast du halt bei meinem Manfred Lehmann ist jetzt natürlich auch einer der besten deutschen Synchronsprecher, aber auch so, wenn wir eine Aufnahme machen, haben wir die oft dann in der Videokonferenz, sind wir live dabei und dann sage ich, ah nee, du, oder auch der Firmenname, du musst den so aussprechen, der ist falsch ausgesprochen. Und ich glaube, so ist es bei Fotos auch. Am Ende des Tages ist es doch wie unsere Arbeit in der Agentur. Die, vielleicht machst du in Zukunft nur noch 3 Bilder. Und die werden der KI gegeben und dann lasse ich da aus die Settings machen, so, ne, außenrum. Und das ist ja auch vielleicht nachhaltiger, ne. Also muss ich ja nicht mit dem auf die Zugspitze fahren und da und rechts und links, aber wenn ich die Fotos habe. Aber das merken wir schon auch in unserer Arbeit. So viele Agenturen, ja, auch extra mal in Anführungsstrichen, denken, sie können jetzt mit ChatGPT kreative Kampagnen machen. Das kann man nicht. Das wird man auch in 100 Jahren nicht können. Und da sagen sich ganz viele, ja, was der Twitch-Streamer sagt und so. Und der Kreativität kann das schon. Da merkt man aber schon, dass es verschiedene Level von Kreativität gibt. Was man damit aber machen kann, wenn wir unsere 5 Kreativsten bei uns im Besprechungsraum einsperren, dann machen wir 2 Stunden Brainstorming für den Kunden, dann haben wir 5 DIN-A4 Seiten. Und wenn ich die nimm und fütter die der KI, dann geht's richtig ab. Aber dieser Input wird denen immer fehlen, den Leuten, die das Handwerk nicht gelernt haben. Und so sehe ich es bei Fotos auch. Du hast das Handwerk so gelernt und du hast jetzt auch oft adaptieren müssen von Film zu digital zu Autofokus. Das ändert sich ja immer. Und das ist immer so das, was ich die ganze Zeit nur höre. Ja, die KI, die wird jetzt alles verändern. Nein, das Internet hat nicht alles verändert. Das ist immer nur das Medium, das sich getauscht hat. Und ich frage mich auch immer, ist die KI jetzt wirklich so eine große Erfindung? Weil als das Fernsehen kam, das war meines Erachtens eine viel größere Erfindung. Als das Internet kam, es war ein viel größerer Sprung. Und die Leute, die ihr Handwerk können, die werden immer weiterhin bestehen, weil sie Möglichkeiten sehen, das zu adaptieren. Nur die, die denken, dass sie mit diesem neuen Tool alleine erfolgreich werden können, die wird das Mittelmaß wegwischen, weil die halt nur witteln, was kann. Aber wenn ich so ein Foto, wie ich es jetzt hier auch alle sehe, da ist ja genau, sie schaut tatsächlich ein bisschen traurig. So, und dieses Foto, wenn ich der KI gebe und jetzt sage, jetzt machen wir die ein bisschen glücklicher, jetzt machen wir die da, dann darin entsteht die richtige Magie. Und deswegen glaube ich, dass es für dein Leben und für mein Leben auf jeden Fall noch reichen wird. Weil was ich immer auch sage, es gibt heute immer noch das Örtliche und die gelben Seiten. Und wenn es das heute im Jahr 2025 noch gibt, dann reicht es die nächsten 100 Jahre für uns zwei.
Richtig. Und bei mir ist es ja jetzt so, dass ich jetzt analog fotografiere wieder. Und letztens ein Zahnarzt fotografiert, der war total begeistert, weil analog hält auf jeden Fall mindestens über 100 Jahre. Und die Haptik macht die Leute so an. Und ich habe ja dann öfters mit Studenten an der Akademie in Düsseldorf fotografiert, ne? Würde ich sagen, einer der berühmtesten oder die berühmteste Kunsthochschule in Deutschland. Josef Beuys etc., ja. Und da haben die Studenten sich alle analoge Filme gekauft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Fotogeschäft in die Stadt gehe, wo ich meine Schwarz-Weiß-Filme kaufe, geht nicht mehr, ich muss die bestellen. Und die Studenten rocken mir die ganzen Filme weg und es kommen auf einmal wieder Filme auf den Markt, ja. Die gab es 30 Jahre nicht. Ja. Weil das, glaube ich, diese Haptik. Und letzte Woche standen wir wieder mit meinem Sohn, hatte der gebrauchten Labor gekauft im Internet für 200 €. Standen wir wieder bei Rotlicht und haben Bild entwickelt.
100%. Ganz 100%. Verrückt. Also wir haben noch nie so viele Printmailings gemacht wie jetzt. Also Postmailings, weißt du? Weil du ja nur etwas anders machen. Nur damit kannst du rausstechen. Ja. Ja, wenn du jetzt heute ein geiles Postmailing, natürlich nicht so ein Scheiß, aber wenn du ein geiles Postmailing kriegst, das aufwendig ist zum Aufklappen, das hat doch gleich eine ganz andere Wertigkeit.
Richtig, genau.
So, jetzt gibt's am Ende ja immer die Szenerie, wo du von mir einen Rat kriegst und ich von dir einen Rat gerne hätte. Ja, ich glaube, der war jetzt schon drin, der Rat. Aber um ganz dedizierten Rat dir zu geben. Ich glaube tatsächlich, dass da wahnsinnig viel Umsatz noch bei dir wäre, wenn man das noch ein bisschen mehr rausstellt. Weil ich glaube, das passiert den Leuten. Die gehen auf deine Seite. Ich habe jetzt auch die letzten Tage öfters mal deine Seite hergeht. So, ja, das ist natürlich beeindruckend. Na, schau mal hier und Philly Collins und so weiter. Und ich glaube, dass da viel Umsatz noch auf der Straße liegt, falls du Umsatz suchst. Wer sucht keinen? Wer sucht keinen?
Ja.
Die einfach Angst haben, dass sie sich das nicht leisten können. Weil das ist bei uns tatsächlich ja auch so. Die gehen da drauf, dann sehen die ab in den Urlaub und hier und da und was weiß ich was. Und ich glaube, man muss es den Leuten nochmal anbieten. Und ich würde bei dir tatsächlich auch mal ein Paket anbieten und sagen, weil schon mal, das ist ja auch geil. Die Leute wollen ja was erzählen. Die Leute wollen ja sagen, ich war jetzt beim Fotografen, der hat Yoko Ono fotografiert und Rihanna und Lady Gaga und Snoop Dogg. Ich glaube, wenn es dir nicht zu schäbig vorkommt, aber jederzeit tatsächlich sagen, Business Shooting, so und so viel Bilder Output, wir kommen, wir bringen alles mit, das kostet das Ganze. Weil ich glaube, dass da unglaublich viele Leute drauf sind, die am Ende des Tages wollen würden, sich aber nicht trauen, weil sie sagen, so. Und das merke ich immer wieder, das machen wir alle Imposter-Geplagten machen den Fehler, dass wir uns auch keine Kunden wünschen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz einfach ist. Man könnte einfach sagen, hallo, ich bin Frank Luther Lang, ich habe mein ganzes Leben Stars fotografiert und jetzt bist du mein Star. Das kostet Summe X und ich mache gern die Fotos und die mal dediziert auf Wünschen.
Ja.
Ich mache gern das. Und das trauen wir uns alle immer zu wenig, meines Erachtens, zu sagen, diesen Job suche ich, genau den. Und dann sind da draußen Leute, die sich da auf jeden Fall angesprochen fühlen und dann kommt Umsatz rein.
Ja, das habe ich letztens vor 2 Wochen das erste Mal gemacht. Und habe jemanden angerufen, den ich schon fotografiert hatte und dann hat er gesagt, oh, ich könnte mir vorstellen, dass du... Ich habe mit der Silvi Test Fotos in Düsseldorf gemacht. Lass uns doch ein paar Fotos mit dir da vor diesen Location machen. Habe ich hier die Location geschickt mit Silvi und so weiter. Und das läuft ja jetzt in 2 Wochen. Das ist das erste Mal, dass ich das so gemacht habe.
Weil theoretisch könnte man das ja auch auf TikTok machen, ne? Also ich meine, weil wenn du es einem, du bist es ja dein Leben lang gewohnt, anzurufen und eigentlich zu verkaufen.
Ja.
Wenn du es jetzt auf TikTok machst oder auf Instagram machst in einem Video, dann verkaufst du es halt gleichzeitig immer mindestens 300 Leute. Ja. 300 Views kriegst du.
Richtig, genau. Nee, da müssen wir nur dran arbeiten. Du bist ja da ein gutes Vorbild. Ja, du haust ja alles so schön rotzig raus. Das schaffe ich nicht ganz. Wenn die Mikros aus sind, dann bin ich dann so rotzig. Aber wenn die dann an sind, dann weiß ich mich doch zu beherrschen. Ne?
Ja.
Mein Ratschlag habe ich auch drüber nachgedacht und da fiel mir der Spruch von meinem Therapeuten Arnold Vorsagen ein, der sagte, Herr Lange, erteilen Sie anderen keine Ratschläge, Sie haben genügend mit sich selber zu tun.
Ja.
Aber, weil ich ja gerne lese und gestern den ersten Podcast meines Lebens gehört habe mit der Ronja, die hat ja auch den Ratschlag mit den Büchern gegeben, da eröffnet sich noch ein ganz neues Medium, weil du bekommst eine Geschichte erzählt, aber du suchst ja die Figuren aus, du gibst ihnen Gesichter, ja, du machst das Setting. Das ist manchmal so spannend. Ich habe Bücher gelesen, so wie kann das bestätigen, wo ich so traurig war, dass das Buch zu Ende ist. Ich habe so tolle Autobiografien gelesen, Steve Jobs, Eric Clapton, ja, ganz tolle Geschichte von Eric Clapton, auch Alkoholiker, ja, sitzt in einer Bar, ne, in seiner Lieblingsbar irgendwo in Schottland, ne. Und sagt dann irgendwie zu fortgeschrittener Stunde, ich glaube, demnächst werde ich die Bar kaufen. Ne? Und der Barkeeper lacht so. Ne? Und dann sagt er, fragt er den, wem gehört denn die Bar? Ne? Und er sagt, hier, der ganze Hotelkomplex. Ne? Die Bar gehört zum ganzen Hotelkomplex. Ne? 2 Tage später hat er den ganzen Hotelkomplex gekauft. Ne? Und das sind so wahnsinnige Geschichten, auch viele traurige Geschichten. Aber das ist noch mal ein anderes Medium, ne? Also, wenn du ein emotionaler Mensch bist, dann ist ein Buch ein Muss. Ich kann mich der Ronja nur anschließen.
Okay. Ich probiere es wenigstens einmal.
Das war's von mir. Mehr Ratschläge habe ich nicht zu geben.
Over and out.
Ja.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Mach's gut.
Du auch. Bis dann.